Läuft.
So, da sind wir außer Haus diesmal, ne?
Ja.
Das erste Mal.
Ah, nee, wir waren schon mal außer Haus.
Ja, genau. Ja, ja. Geekstammtisch, die 31.
Genau.
Heute mit einem ganz besonderen Gast, zumindest für uns. Sehr große Ehre, hier zu sein. Beim Stefan, bei der InnoQ in Monheim sind wir. Dann, hallo Stefan.
Hallo zusammen.
Mal und, kurz hier mal die Wörter mal rauslassen, damit wir...
Ah, genau.
So, das ist ruhig hier.
Ja, ja, genau.
Wahnsinn. Ja, hallo Stefan. Stell dich doch mal kurz vor für all die Leute, die dich möglicherweise nicht kennen sollten.
Ja, mein Name ist Stefan Tilkoff. Ich gehöre zu einer Firma namens InnoQ, die hier im schönen Monheim sitzt, unter anderem. Wir machen ein Büro in Berlin und eins in Darmstadt, eins in München, aber so Monheim ist unser offizieller Hauptsitz. Mhm. Und wenn ich mich normalerweise vorstelle, dann sage ich immer, die Hälfte meiner Zeit mache ich, was uns keiner machen will. Also ich bin hier einer der Geschäftsleiter. Und die andere Hälfte meiner Zeit mache ich, wozu ich Lust habe. Also das fällt jetzt klar in die Kategorie, wozu ich Lust habe.
Das ist gut.
Also ich bin viel unterwegs, ich bin viel bei irgendwelchen Kundenworkshops, bei kleineren Sachen, bin viel auf Konferenzen unterwegs. Meine Kollegen nennen mich immer Konferenztourist. Konferenz-Bohemien hatte ich auch schon.
Oh.
Konferenz fand ich auch sehr nett. Und deutlich weniger, als ich das gerne möchte, mache ich konkrete Architekturberatung, praktisch keine Entwicklung mehr, ehrlich. Tragischerweise muss ich das zugeben, ist also wirklich immer eher zum Ausprobieren vielleicht nochmal was.
Das würde dann in den Bereich fallen, wenn du, woran du Lust hast zu arbeiten.
Extrem sogar. Also wenn mir irgendjemand die Chance geben würde, jetzt einfach mal 6 oder 12 Monate einfach nur in ein Projekt abzutauchen und nur zu entwickeln. Also vielleicht würde ich nach 6 Monaten genervt sagen, ich will hier mal wieder irgendwas mehr machen.
Ja, wieder Management.
So Management bin ich ein bisschen allergisch drauf, aber ich hätte, also ich hab extrem viel Spaß immer gehabt, bin klassisch auch C, C++ und dann Java-Entwickler ganz viele Jahre und dann habe ich all möglichen anderen Programmiersprachen ausprobiert, eine wahre Rundreise durch so ziemlich alles, habe relativ viel Ruby gemacht, bin im Moment aktuell ganz großer Clojure-Fan, meine absolute Lieblingsprogrammiersprache seit vielen Jahren. Ja, und wie gesagt, bin ansonsten hauptsächlich unterwegs mit Architekturthemen, das ist das, wofür mich die Leute auch noch bezahlen.
Mhm.
Da gibt es so diverse Dinge, wenn mich irgendjemand kennt, dann meistens wegen des REST-Themas.
Okay, ja.
Dazu habe ich ein Buch verbrochen und da ganz viele Vorträge gemacht. Und in den letzten Jahren ganz, ganz viele Themen, die irgendwas mit dem Web zu tun haben, mit der Enterprise-IT zu tun haben, wie man das beides verbindet, was so ein bisschen unserem Leitmotto entspricht.
Ja. Architektur ist ja schon ein ganz gutes Stichwort. Das ist ja auch sicherlich einer der Gründe, warum wir Lust hatten, mit dir zu sprechen, weil ihr da ja viel macht. Und ihr macht da ja, kannst du vielleicht erstmal einen kurzen Abriss geben, wie sich das so in den letzten Jahren entwickelt hat oder gewandelt hat, Architektur und was Architektur überhaupt ist im Softwarebereich, was Softwarearchitekturen ausmacht?
Ja, also vom Ted Newhart gibt's einen netten Spruch, Architect is Latin for can't code anymore.
Okay.
Das meine ich jetzt nicht, meine ich nicht ernst. Also es gibt so irgendwie unterschiedliche Sichten auf das Thema Architektur. Als wir das angefangen haben, es gibt die Firma jetzt 15 Jahre, hatten wir das auch schon als Thema, also fanden das einen sehr, sehr positiv belegten Begriff.
Mhm.
In dem Sinne, dass Architektur einfach die Menge der wichtigen Entscheidungen sind, die einfach schmerzen, wenn man sie falsch macht und die es Spaß macht zu treffen, so mit dem, bei denen man Spaß hat, darüber zu diskutieren und auf dem Whiteboard mal zu überlegen, wie man das machen könnte. Also eigentlich sehr, sehr spannende Dinge, die in keiner Weise bedeuten, dass man nur noch sowas macht, weil man dann, glaube ich, ziemlich schnell verblödet, wenn man nur noch Bildchen malt, sondern die einfach bedeuten, dass man mitentwickelt, mit dabei ist und eben auch bei den wichtigen Entscheidungen was mitreden kann. Also überaus aus meiner Sicht erstrebenswerte Tätigkeit. Und dann haben wir das viele Jahre gemacht für Individualsoftware, also Anwendungsarchitekturen für einzelne Systeme. Das war so eine Zeit, Anfang der 2000er, da hat man solche monströsen Riesendinger gebaut. Da war das okay, 800 Personenjahre Budget, kein Problem. Und dann hat man irgendwann gelernt, das ist gar nicht so eine wahnsinnig gute Idee.
Mhm.
Das ein bisschen zurück, dann haben wir sehr, sehr lange viele Integrationsthemen gemacht, machen wir auch heute noch und dann gibt es irgendwann noch unternehmensübergreifende Dinge und immer dieses Architekturthema mit dabei, fand ich eigentlich ganz gut. Also Architektur als das, was zentrale, wesentliche Entscheidungen beinhaltet. Irgendwann kam auf einmal dann so eine Welle, dass der Begriff auf einmal negativ war. Ich spreche das an, weil es bestimmt höre, aber ich gebe die denken, um Gottes Willen.
Architektur.
Und das gibt's auch. Also wir haben das auch ganz oft, dass uns Leute begegnen, die halt Architektur und Architekten da sein anders definieren als jemanden, der weit, weit oberhalb der Niederung des Codings steht und das dann, keine Ahnung, die großen Vorschriften erlässt, die dann irgendjemand sonst auf der Welt halt umsetzen muss. So haben wir das nie gesehen. Also wir machen so eine so einen sehr, aus meiner Sicht, sehr pragmatischen Architekturansatz, nehmen das sehr ernst, halten das für ein sehr wichtiges und sinnvolles Thema und versuchen aber nicht in diese Falle reinzulaufen, auf einmal nur noch Papiertiger und Elfenbeinturm-Architekten.
Ihr unterstützt dann in erster Linie Architekten oder kommt das auch schon durchaus vor, dass da jemand komplett zu euch kommt und sagt, wir brauchen hier was?
Gibt's auch. Also wir sind mittlerweile knapp 60 Leute in Deutschland, also schon etwas größer als so eine kleine reine Mini-Beratungstruppe. Und deswegen gibt es auch eigentlich die ganze Bandbreite. Ich schätze mal, ungefähr 20% ist wirklich reine Beratung, reines Blabla-Consulting. Und die anderen 80% sind sehr entwicklungsnah. In den 20% machen wir vielleicht strategische Beratung. Wie geht man überhaupt mit Architekturen um und wie setzt man irgendwelche Prozesse auf und was ist strategisch das Richtige? Und da machen wir Workshops und Schulungen und so Architektenausbildung. Aber die anderen 80% sind ganz klar immer mit irgendeinem Entwicklungsprojekt verbunden. Und dann würde ich sagen, ist ungefähr Hälfte Dinge, wo wir mitarbeiten, also wo wir einfach Leute irgendwo hinschicken in ein Projekt, die mitwirken. Und die andere Hälfte sind Dinge, wo wir die Komplettverantwortung übernehmen, also einfach ein komplettes Projekt mit allem drum und dran haben. Und uns ist ganz wichtig, dass die Leute halt zwischen diesen Dingen hin und her springen und wir keinen haben, der nur das eine oder nur das andere macht, weil es ganz wichtig ist, dass man Erfahrungen mal erdet. Und weil man andererseits, wenn man in vielen Projekten mitgewirkt hat, auch genau den Blick hat, den man braucht, um im 7., 8., 9. Projekt zu sagen, auf meiner Erfahrung würde ich das hier vielleicht
ein bisschen anders schreiben. Okay. Du meinst jetzt zwischen den Projekten springen oder auch zwischen den verschiedenen Aufgaben?
Sowohl als auch. Ja. Also es kann durchaus sein, dass bei uns einer in einem Projekt als Senior-Entwickler arbeitet und im nächsten Architekt ist und im übernächsten Projektleitung und im überübernächsten als Entwickler einfach mitarbeitet. Das gehört mit dazu, das wollen wir genauso.
Okay.
Ja. Wie gesagt, es gibt so ein paar Ausnahmen, also so ein paar Nasen. Es wäre einfach eine blöde Idee, mich als Entwickler in ein Projekt reinzuholen, weil ich bring's nicht mehr. Und außerdem ist das einfach eine blöde Idee, manche Leute auf so einen roten Pfad zu legen. Das ist sicherlich nicht klug. Ja. Aber ansonsten wechselt das sehr stark. Auch unsere mache ich Marketing hier, bremst mich, wenn ich
mal. Ja, wir bremsen nicht.
Auch unsere Trainer, also wenn wir halt Schulungen machen, dann sind das keine Vollzeit-Trainer. Es wäre mir ein absoluter Graus, dass jemand das ganze Jahr nur Schulungen macht, sondern die machen halt auch mal eine Schulung, dann sind die Unterlagen vielleicht nicht absolut perfekt. Aber dafür ist dann eben ganz, ganz viel Praxiserfahrung und alle möglichen Anekdoten.
Und ist das ja auch, also Anekdoten, das ist halt authentisch und es gibt halt nichts Schlimmeres als jemand, der im Anzug vorne steht und seine PowerPoint-Slides durchklickt und
keine Ahnung,
auf irgendwelche Broschüren verweist. So
mehr oder weniger. Es gibt das mit dem Anzug bei uns auch mal, also je nachdem, wo du halt hingehst. Ne? Das ist immer weniger interessanterweise. Ja. Früher gab es so gewisse Branchen, da war das einfach vollkommen klar.
Als Dresscode.
Absolut. Ja. Okay. Also jeden Tag, gar keine Frage. Es wird immer seltener, aber trotzdem gibt es immer noch Kunden, wo es einfach doof wäre, das nicht zu machen, weil man sich dann.
Ja, das ist ja, ist ja auch nicht so schlimm.
Ab und zu kann man das ab.
Ja, genau. das macht.
Wir tragen keine Anzüge
übrigens. Ja. das finde ich halt immer sehr, sehr angenehm, wenn man halt tatsächlich, also wenn es halt sehr glaubwürdig ist, dass derjenige weiß, wovon er halt spricht und auch selbst die Ärmel hochkrempelt und an dem Zeug arbeitet, dass er halt da vorträgt und dass das eben nicht. So völlig so aus so einer Lehrerperspektive das irgendwie gemacht wird.
Genau, also was ich persönlich immer finde, ist, wenn ich irgendwo eine Schulung mache oder einen Workshop mache, ich mache viel so zwei Tages-Workshops irgendwo, dann lerne ich selber immer total viel. Das finde ich absolut spannend. Irgendeine Branche, von der
ich auch noch Geld dafür.
Ich kriege auch noch Geld dafür. Ich meine, das ist doch
großartig. Super,
absolut klasse.
Du meinst eben, Architektur hat irgendwann ist negativ behaftet gewesen. Wann war das so ungefähr?
Also verbinde das so ein bisschen mit dem Thema Agilität, was ich überhaupt nichts Negatives finde. Also ich finde agile Vorgehensweise ganz super.
Ich dachte, agil ist jetzt tot.
Ja, vielleicht auch schon wieder. Kann sein. Ich unterscheide immer zwischen agil mit großem und mit kleinem A. Also agil mit kleinem A finde ich super.
Okay.
Agil mit großem A als Religion, als Dogma finde ich furchtbar. Aber ich will jetzt auch gar nicht darüber irgendwas Negatives sagen. Was ich aber so ein bisschen mitbekommen habe, ist, dass es irgendwann eine richtige Welle gab, weg von Big Design Upfront, von irgendwelchen Plänen, die jemand im Elfenbeinturm über 6 Monate macht, um die dann zum Codieren irgendwo hinzugeben.
Ja.
Davon wollte man weg, das ist eine gute Idee. Und stattdessen, wie man das eben in der agilen Entwicklung macht, kurze, schnelle Zyklen, schnelles Feedback und der Code ist das Zentrale, also das laufende Software spielt die größte Rolle, was ich sofort unterschreibe. Und hat auf einmal dann vielleicht so ein bisschen das, sagt man auf Deutsch, das Baby mit dem Badewasser ausgekippt?
Das Kind mit der Wanne ausgeschüttet.
Genau. Hat auf einmal dann vielleicht einen Schritt zu viel gemacht und das habe ich immer wieder in irgendwelchen Projekten neulich erst miterlebt, dass man dann auf einmal sagt, diese ganze Idee, dass da jemand Architektur macht und diese Idee, dass jemand Architekt ist, ist einfach fundamental falsch. Das darf man nicht machen, sonst macht man Wasserfall und Big
Enterprise-Zeug.
Okay. Also ich sehe das überhaupt nicht. Ich sehe das überhaupt nicht als Problem, weil man Architekt ja nicht exklusiv sein muss. Also kann einfach sein, dass im Team jemand die Architektenrolle hat und die allerbesten Teams sind die, wo alle eine Architektenrolle haben. Das finde ich super, wenn das klappt. Vom Skillprofil und von der Teamdynamik her finde ich das super. Geht halt nicht immer. Manchmal ist das Projekt zu groß und haben nicht alle Leute den gleichen Skill. Da, ob ich dann jetzt den Senior-Entwickler nenne oder ob ich ihm gar keinen Titel gebe, ist ja völlig egal. Trotzdem wird es irgendjemanden geben, der am meisten bestimmt, wo es lang geht.
Ja.
Den alle fragen, wenn es eine kritische Entscheidung
ist. Das sind auch Gruppendynamiken, die da entstehen. Genau. Ne? Also wenn das Teams sind, die öfters in verschiedenen Konstellationen zusammenarbeiten, das ist ja dann, da geht sich ja teilweise auch einfach automatisch.
Genau, also ich finde das, also im Prinzip, im Prinzip habe ich das schon häufig gesehen, dass du im Projekt, ohne dass es diesen Titel irgendwo gegeben hat, ganz klar sagen kannst, das ist der Architekt oder die Architektin, mit dem oder der sprichst du einfach eine halbe Stunde lang, eine Stunde lang, dann weißt du, wie das System ungefähr funktioniert. Ja. Derjenige, der am ehesten einen Plan mal eben aufmalen kann, um mit ein paar Strichen dir zu zeigen, wo es lang geht. Ja. Und die Idee, dass es auf einmal was Schlechtes wäre, das ist für mich ungefähr so, als ob man sagt, man darf auf einmal nicht mehr nachdenken. Ich kaufe auch solche Prinzipien wie Yagni, ne? You ain't gonna need it. Ich mache mir nicht jetzt Gedanken über eine Flexibilisierung, die ich in 3 Jahren vielleicht brauche, vielleicht auch nicht.
Ja.
Und das schreibe ich sofort. Aber das bedeutet ja nicht, dass ich mein Gehirn ausschalten muss, bevor ich anfange zu entwickeln. Ja. Natürlich, wenn ich jetzt schon weiß, dass das System, keine Ahnung, skalieren muss oder an der Stelle anpassbar sein muss, weil das mein Geschäftsmodell ist, dann designe ich das am Anfang natürlich rein. Alles andere wäre doch doof. Und das ist der Grad von Architektur, den ich völlig legitim und in Ordnung finde.
Aber wie das so oft so ist, ne, dann geht es von dem einen Extrem in das andere und dann ist es von heute auf morgen dann halt irgendwie verpönt, Architekt zu sein.
Ja, ich finde, es muss irgendwo in der Mitte sein, dann finde ich das okay. Der Titel ist nicht wichtig, finde ich.
Genau,
ich finde es ganz wichtig, dass man Bezug zur Realität, zum tatsächlichen Coding noch hat, zur Entwicklung hat. Und dann kann man damit, glaube ich, muss man sich damit auseinandersetzen.
Ja, würde ich auch so unterschreiben, ja. Ja, und Architektur, da gibt es ja dann so Sachen, also du hattest eben ja schon REST angesprochen. Seit wann machst du das? Seit wann ist das überhaupt aufgekommen?
Was ist REST?
Genau, vielleicht kannst du auch mal kurz umreißen, was das überhaupt für dich bedeutet, weil man hört ja doch immer so verschiedene Interpretationen dieses Begriffes. Auf demselben Stand.
Genau, also bei REST ist das einfacher als bei anderen Sachen. Wenn man sich SOA oder Komponenten oder auch OO anguckt, da kannst du 100 Definitionen finden, was das wohl bedeuten mag. Aber bei REST ist es relativ einfach, weil es einen Menschen gibt, der das definiert hat. Der gute Herr Fielding hat eine Dissertation geschrieben, so eine Doktorarbeit, und da hat er diesen Begriff erfunden. Also hat er einfach per Definition ein Recht. Was ist, immer der ist sagt, so. das ist überhaupt keine Diskussion, was der gesagt hat, ist so. Ab und zu schreibt er auch mal einen Blogpost. Ich sage immer, der wird dann von der Priesterriege interpretiert, was der gute Roy wieder geschrieben hat. Das ist aber insofern eigentlich relativ klar. Eigentlich wundert mich das. Es gibt natürlich Leute, die sagen, wir machen REST und das hat dann gar nichts damit zu tun. Aber das ist nicht, weil sich die REST-Community uneins wäre, sondern das ist, weil es Leute gibt, die das Ding gelesen haben und andere, die es nicht gelesen haben. Also hört sich immer so doof an, wenn man das behauptet, man wisse mehr. Aber ganz oft ist es einfach nur Unkenntnis. Wenn ich HTTP benutze, dann heißt das noch nicht, dass ich REST mache.
Ja.
Auch wenn ich JSON über HTTP schicke, heißt das noch nicht, dass ich REST mache. Also da muss man schon, glaube ich, ein bisschen mehr.
Und SOAP geht ja nun auch über HTTP.
SOAP geht auch über HTTP und ist sicher nicht REST. Ja. Also das ist so, vielleicht ganz kurz zu erklären, also es gab eine Zeit, in der Web Services aufkam, in der SOAP als der absolute Basisstandard in der Web Service Welt aufkam. Und zu dem Zeitpunkt hat man gedacht, dieses Web ist total populär, HTTP ist irgendwie wahnsinnig populär, jetzt benutzen wir das doch für die Maschinen-zu-Maschinen-Kommunikation und erfinden all die Dinge oder entwickeln und standardisieren all die Dinge, die man braucht, um das machen zu können.
Mhm.
Und damals haben die REST-Leute, die es da schon gab, die es schon deutlich vor der SOAP- und Web-Services-Welle gab, haben gesagt, Moment, ihr müsst das gar nicht machen, das ist alles schon da. Das wollte nur keiner hören.
Mhm.
Und dann hat man so ein paar Jahre und ich weiß nicht, wie viele Dutzend Personen, Jahrtausende versenkt in die Web-Services-Welt, bevor man dann gemerkt hat, okay, stimmt vielleicht. Vielleicht merkt man das wirklich nicht so ganz.
Doof.
Ja. Gibt es auch vom Fielding ein schönes Zitat: Soap was, we said soap was a better idea in 2001, but the industry insisted on proving it for themselves. Also, ist ganz klar.
Genau, die Dissertation ist von 2000.
Die Dissertation ist von 2000, genau, aber die ist ja noch, die basiert ja auf etwas, was er vorher schon gemacht hat. Also, der hat HTTP mit standardisiert und während der Standardisierung gab es dieses abstrakte Modell schon, das er später im Nachhinein dann formalisiert in seiner Dissertation beschrieben hat. Aber das war vorher schon da. Mhm. Und ist auch nichts Ungewöhnliches. Also, um zu erklären, was das bedeutet, das sind einfach nur ein paar Grundprinzipien. Ich habe Dinge, die ich identifiziere. Das sind also die Sachen, die eine URI bekommen, Ressourcen. Mhm. Dann gibt es ein Standard-Interface, um mit all diesen Dingen auf die gleiche Art und Weise zu interagieren. Also Get, Put, Post, Delete, selbstbeschreibende Nachrichten, Standardformate, die ich da von Nachrichten, die ich da hin und her schicke und die Idee von Hypermedia, also die Verlinkung von all diesen Dingen, egal wo sie sind. Also ich habe meine Ressourcen und ihr habt eure Ressourcen in irgendwelchen Servern sitzen und wir können aber alles mit allem verbinden und einen Flow über all diese Dinge hinbekommen, weil wir mit Hypermedia Controls, also mit Links und Formularen oder irgendwas, was dem vergleichbar ist, übergreifend Beziehungen dazwischen herstellen. Mhm.
Das war auch an Anfang an Bestandteil von seiner Dissertation.
Absolut, genau. Hypermedia ist ein guter Punkt. Ja, das hört man jetzt, ne?
Hypermedia das, genau, APIs. Das kommt halt neu. So neu auf. Ich mache jetzt so Airquotes, weil das hört man manchmal auch so getrennt. Ne? Also irgendwie REST und REST-Architekturen machen wir. Ach, jetzt haben wir Hypermedia entdeckt.
Es gab ja schon viele Versuche. Es gab dieses mittlerweile berühmte REST Maturity Model, RMM. Das ist von einem Autor namens Leonard Richardson, hat ein Buch geschrieben, das heißt RESTful Web Services. Das war so das erste RESTbuch von O'Reilly. Mhm. Und da hat er diese Idee gehabt, es gibt das irgendwie auf verschiedenen Stufen, verschiedene Treppenstufen auf dem Weg zur Erleuchtung oder so, auf denen man da hinkommen kann, zur vollen Restfulness. Und da war eben die höchste Stufe dieser Hypermedia-Gedanke. Sowas gab es bei Fielding nie. In der Dissertation steht, was das ist, und da gehört Hypermedia natürlich dazu. Mhm. Also würde ich als Purist sagen,
das war schon da.
War schon immer drin, und ein REST-API ist nur ein REST-API, wenn es Hypermedia drin hat. Mhm. Und nur weil es heute viele Leute gibt, die irgendwas haben, von dem sie behaupten, dass es ein REST-API wäre, obwohl es keines ist, bedeutet das ja nicht, dass wir das Konzept umbenennen müssen. Also vielleicht müssen die Leute sich Gedanken darüber machen, warum sie jetzt was anderes machen.
Mhm. Ja.
Sollen wir darüber reden, was das ist?
Ja, gerne.
Früher war das noch anders. Also hast du gerade gefragt, wann ich damit angefangen habe. Also ich habe relativ lange Webservices gemacht, muss ich zu meiner Schande gestehen. Jetzt kriege ich von meinen Kollegen wieder eins aufs Dach. Wir machen immer noch Webservices. Wir haben auch immer noch Kollegen, die Webservices ziemlich gut finden und viele Vorteile gegenüber RESTful HTTP sehen. Ich tue das nicht, aber bei uns gibt es keine Meinungskeule. Hier darf jeder machen, was er will. Und Kollegen machen erfolgreiche Projekte, deswegen soll ich lieber die Klappe halten. Aber was mich damals gestört hat, war, dass ich immer mit dem Holzhammer sowas verkaufen und auch in Projekten drin halten muss. Man musste immer wieder überzeugen. Ich fand das ganz klasse, dass man das bei REST und RESTful HTTP nicht muss. Also da entdecken das alle irgendwie relativ von alleine, dass das gut ist, und man muss da gar nicht so viel missionieren. Die Erkenntnis damals war, dass man bei Web-Services das Gefühl hat, durch diese vielen Standards, die es da gibt, ist ganz viel vorgegeben. Obwohl in Wirklichkeit das Gegenteil der Fall ist. Also es gibt zwar ganz viele Standards, aber was man eigentlich macht, wenn man Webservices entwickelt, ist, man entwirft immer wieder neue Protokolle. Also mit SOAP, irgendjemand hat das mal geschrieben, SOAP ist sowas wie ein Protokollkonstruktionsding, Protocol Construction Kit. Mhm. Damit kann ich neue Protokolle bauen, nämlich für jede Anwendung wieder ein eigenes Applikationsprotokoll, wie man mit der spricht. Mhm. Und RESTful HTTP ist eigentlich nichts anderes als ein fertiges Protokoll. Weil das halt schon da ist und schon fertig ist, hat das immer Nachteile gegenüber dem Spezifischen. Das ist halt nicht so spezifisch, ist ja klar. Ja. Aber weil es eben universell ist und weil ich es überall benutzen kann, kann ich wahnsinnig viel wiederverwenden. Also Proxys und Clients und Bibliotheken und Server und alles Mögliche. Und ich kann alles mit allem verbinden, weil alles mit demselben Protokoll arbeitet. Fand ich eine gnadenlos geniale Idee. Und das ist etwas, was man gut sehen kann. Also wenn man sich so ein REST-API von einem System anguckt, dann hat das einfach wahnsinnig viele Ähnlichkeiten mit dem REST-API des nächsten Systems. Und dieser Grad steigt immer mehr, zu dem das passiert, durch Standardformate, die das machen.
Aber bei den Webservices wurde doch quasi auch so diese, wenn ich mich jetzt an die Vorlesungen erinnere, so doch so an diese heile Welt der Interoperabilität mit VSDL und automatisch.
Das ist, genau. Also automatisch ist immer ein gutes Wort, weil man dann so diese Illusion von Einfachheit hat. Ne? Ich habe meine IDE offen und dann habe ich eine Klasse, eine Java-Klasse oder eine C-Sharp-Klasse oder was auch immer, und durch rechte Maustaste generate and deploy Web Service und schon ist alles fertig. Und wer das jemals einmal gemacht hat, weiß, dass das eine absolut entsetzliche Idee ist. Das will keiner nachher machen. Wenn man also Web Services, selbst SOAP-basierte Web Services richtig macht, ist das eine Menge Arbeit. Das ist auch in Ordnung.
Man macht das Modell und dann wird sogar die Java-Klasse erzeugt aus dem Modell und woraus dann wiederum...
Das Blöde ist, es gibt so ein Konzept namens Entropie und ich kann nicht einfach irgendwas irgendwo hinzufügen, magisch aus der Luft. Also da ist ja nur das drin, was ich da reingesteckt habe. Ja. Wenn ich mich entschieden habe, so eine Schnittstelle zu beschreiben in BSDL, dann kann ich mit jeder Generierung einfach immer nur eine andere Syntax, eine andere Form erzeugen. Ich habe ja nicht wirklich was Tolles Neues hinzugefügt, ich habe es nur anders dargestellt. Mhm. Und wenn ich jetzt ganz besonders effizient mehrere redundante andere Darstellungen derselben Sache erzeugen kann, habe ich damit ja nichts besser gemacht. Da habe ich nur die Illusion, dass mein Wizard mir gerade viel Zeit gespart hat, die ich gar nicht hätte investieren müssen, wenn ich von vornherein nicht diese Redundanz da gemacht hätte. Also die für mich wesentliche Erkenntnis ist, da ist ganz viel Illusion dabei. Man glaubt, die zwei Programme auf diesen beiden Seiten des Netzes, die können jetzt gut miteinander kommunizieren, weil die beide dieselbe Whistle benutzt haben, dieselbe WSDL. Aber faktisch ist es so, dass das eine Programm aus einer Version der Whistle und das andere Programm vielleicht aus derselben Version der Whistle generiert wurde, vielleicht auch nicht. Also zur Laufzeit treffen die sich dann halt mal tatsächlich mit ihren Nachrichten, passen oder passen nicht. Also das ist eine sehr wackelige Sache, wohingegen das einfach zuzugeben und zu sagen, wir müssen hier ein bisschen toleranter sein und wir müssen die Dinge zusammenbringen, auch wenn die Erwartung nicht hundertprozentig zusammenstimmt, entspricht viel mehr der Realität im Internet und entspricht auch viel mehr der Realität in den meisten Unternehmen. Also Unternehmen wollen immer gerne so schön zentralistisch alles vorgeben, klappt aber nie. Also wo auch immer man das macht, da legt man so einen zentralen, zentralen Enterprise Service Bus fest.
Der macht das dann schon,
aber das Blöde ist, 6 Monate später mergt man mit irgendeinem anderen Unternehmen, das hat auch einen zentralen ESB und ehe man sich's versieht, hat man 3 oder 4.
Vielleicht muss man so einen Meta-ESB
dann... Gibt's auch. Du denkst, das ist ein Scherz, aber das ist alles... Nein, das ist sehr, 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 sehr ernste Sache.
Ja.
Das ist ein immer wieder wiederkehrendes Problem, diese Vorgehensweise im Netz, im Internet einfach. Losen Konsens und einfache textbasierte Protokolle, das wirkt alles so ineffizient und so ungeplant, aber tatsächlich ist das nur auf einer anderen Ebene sehr, sehr wohl geplant. Also REST, das sagt der Feeling auch in ein paar Artikeln ganz nett, ist wirklich eine Architektur für sowas ganz, ganz Langfristiges. Und das ganz, ganz Langfristige ist das Web, das ja durchaus eine ziemlich beeindruckende Erfolgsgeschichte angelegt hat. Ja. Und das zu imitieren ist vielleicht eine ganz gute Idee.
Ja, das diesen Microservice-Artikel vom Fowler und wie hieß der andere nochmal?
Louis.
James Louis. Genau, da reden sie ja auch unter anderem ja über diese Enterprise Service Bus Geschichte, also mit diesen mit diesen Smart Pipes und Dump Pipes und die Intelligenz halt mehr in die eigentlichen Services zu verlagern und nicht so sehr halt in die Infrastruktur, wie das halt dann eher klassisch der Fall gewesen ist.
Gibt's einen ganz alten Vortrag zu vom Jim Webber, der war früher auch mal bei ThoughtWorks, ist jetzt Chief Scientist bei NIO, bei den Graphdatenbank-Leuten. Hat er auf einer QCon London gehalten vor 8, 9 Jahren oder so, lohnt sich sehr. Gibt's ein Video von bei InfoQ, einfach mal googeln, Jim Webber.
Nicht InnoQ, InfoQ?
InfoQ, genau, ist nicht das Gleiche. da hat er da auch genau darüber schon geredet, damals diese Idee. Also das sieht man jetzt auch in der Microservice-Diskussion. Das sind viele Dinge, die auch in dem aus meiner Sicht guten Teil der SOA-Diskussion, jetzt auch noch so ein Unwort, ne? Guten Teil der SOA-Diskussion drin waren. Also es gab unheimlich viel Schrott unter dem Label. SOA, Web-Services, ganz viele entsetzliche Dinge. Insbesondere halt von Produktanbietern und Leuten, die da massiv was zu verkaufen hatten. Und es gab aber auch ein paar wirklich gute Ideen, die nicht deswegen schlechte Ideen sind, weil das Label jetzt unmodern ist. Also es gibt ja auch viele Leute, für die SOA total modern. Ganz witzig, letztes Jahr war ich auf einer Konferenz, eigentlich eher auf einer PHP-Konferenz. Und auf einmal in der Keynote fing der Kollege, der aus der PHP-Welt kam, an, SOA als Konzept zu missionieren, was ich extrem lustig fand, weil ich gerade aus einer anderen Ecke kam, wo das schon längst wieder out ist. Also die gute Ideen sind halt immer gute Ideen, egal welches Label ich draufklebe.
Ich hatte gerade eben noch, wir wollten uns doch noch erklären lassen, was das mit dem Hypermedia ist.
Ja, genau. Wir waren bei Hypermedia irgendwann abgebogen.
Also wir hatten jetzt bei REST hatten wir jetzt halt URIs, also URLs oder Identifier, die halt Ressourcen beschreiben. Wir haben Konventionen für Methoden, also diese HTTP-Verben, die darauf mappen, um mit den Ressourcen zu interagieren.
Und dann war da ja noch dieser Hypermedia-Aspekt.
Ich habe mich selbst abgelenkt. Ich habe angefangen, bin plaudern geraten.
Ist kein Problem.
Genau.
Dafür sind wir ja hier.
Wir haben geredet über die, und ich hab angefangen zu erzählen von diesem Richardson Maturity Model und diesem ganzen Zeug. Man kann sehen, dass das einen gewissen Effekt gehabt hat, weil heute REST-APIs oder Dinge, die behaupten, REST-APIs zu sein, viel, viel besser sind als vor ein paar Jahren. Also vor 3, 4, 5 Jahren gab es viele APIs, die, keine Ahnung, per HTTP-GET ein Method gleich Delete Customer ID gleich 43 gemacht haben. Also mit einem GET etwas zu löschen auf dem Server, ist ziemlich die Todsünde schlechthin aus HTTP-Nutzung. Wie jeder, der den Google-Crawler schon mal erlebt hat, bezeugen kann. Keine gute Idee. Sowas sieht man heute ganz selten. Heute sehen solche APIs normalerweise so aus, dass man eine Menge von URI-Templates hat. Da steht dann Customers / geschweifte Klammer auf ID, geschweifte Klammer zu und so immer nach demselben Muster verschiedene Arten von Ressourcen. Und daneben stehen die Methoden und daneben steht, was die bedeuten. Und das ist schon echt nicht schlecht. Das ist eine gute HTTP-Nutzung. Das sind dann vielleicht sogar Caching-Header und E-Tags und Conditional-Get und alle möglichen wunderbaren Sachen, die alle eine Menge dabei helfen, dass man HTTP nicht umsonst benutzt, sondern dass man auch von den Fähigkeiten profitiert. Aber diese Idee ist eigentlich falsch. Also die Idee bei einem REST-API ist nicht, dass ich eine Liste von URI-Templates aus einer Doku hole und die in meinem Source-Code, Client-Source-Code, hardcodiere, sondern die Idee eines REST-APIs ist, dass ich im günstigsten Fall eine URL bekomme. Also du gibst mir eine URL. Das ist
ein Einstiegspunkt.
Einstiegspunkt, genau. Und von da aus hangel ich mich durch.
Im Grunde wie die Startseite von einer, also ich gehe auf eine Webseite. Auf die Homepage und gehe dann manuell weiter durch. Das könnte der Client dann auch.
Ganz genau. Also der Client macht ein GET auf dieses erste Ding. Ich weiß ja nicht, was sich denn da verbirgt. Macht ein GET da drauf und jetzt kann er den Links folgen, die da drin sind. Dann kommt immer normalerweise die Diskussion, ist das jetzt ein intelligenter Client? Muss das nicht ein Mensch sein, der das machen kann? Ich glaube überhaupt nicht an AI-Science-Fiction, das meine ich gar nicht. Der Client sollte nur nicht hardcodiert sein gegen eine bestimmte Folge von Buchstaben in der URI. Der Client sollte dann hardcodiert sein gegen die Stelle, an der das auftaucht. Jetzt ist es schwierig, ich muss hier mit den Händen in der Luft
rumgehen. Ja,
so. Aber da steht irgendwo Link, ref gleich irgendwas, rel gleich so und so. Und rel gleich so und so ist vielleicht Customer. Jetzt ist mein Client hardcodiert gegen dieses rel gleich Customer. Aber ob sich hinter dem ref http://innoq.com irgendwas verbirgt oder amazon.com irgendwas, ist dem Client egal. Der Client kann laufen. Der Client guckt nach dem Kontext und findet darin eine URI und arbeitet damit entsprechend weiter.
Und das ist die erste Stufe. Das ist jeweils einfach in der Response von dem vorherigen Request enthalten.
Du bist schon einen Schritt weiter. Also die erste Stufe wäre das. Das ist die einfachste Art. Okay. Ich habe praktisch so ein Einstiegsdokument. Ne, das kann ich auf verschiedenen Ebenen haben. Und du hast völlig recht. Die nächste Stufe wäre, wenn ich schon HTTP-Responses durch die Gegend schicke, dann packe ich in diese Responses bitte auch gleich die Links rein, mit denen ich das nächste dann machen kann.
Also wenn ich zum Beispiel, müssen wir mal konkret machen, ich hole mir eine Liste der Kunden, dann kriege ich direkt Hinweise, wie ich jetzt einen Kunden abrufe oder wie ich überhaupt mit den Kunden interagieren kann, ob ich die bearbeiten darf oder...
Ja, und wenn du den Kunden holst, dann ist da eben eine Liste seine und ein Verweis auf die Bestellung oder was auch immer. Du hangelst dich sozusagen, du kannst dich durch dein Modell durchhangeln, durch dein Ressourcenmodell, das sich dahinter verbirgt. Die nächste Stufe wäre jetzt, es sind nicht nur Verbindungen zwischen mehr oder weniger statischen Entitäten oder Ressourcen, die da drin sind, sondern jetzt bedeuten die Links auf einmal, dass du etwas tun kannst. Zum Beispiel hast du einen Link, mit dem du ein Approval auslösen kannst, nur dann, wenn das Objekt oder die Ressource in dem Status ist, dass sie approved werden kann. Ja, ansonsten ist dieser Link nicht da. Also die Anwesenheit oder Abwesenheit des Links signalisiert deinem Client, was er tun kann und was nicht.
Im Gegenteil zu, ich muss ein State-Feld finden, das auslesen, mappen ganz gegen das, was ich kenne in meiner State-Machine und gucken, was ich machen kann.
Du hast völlig recht. Genau, der Unterschied ist, ob du die State-Machine im Client hast oder auf dem Server.
Ja.
Ja, wenn du sie im Client hast, dann musst du eine Regel irgendwo gelesen haben, die dir sagt, das darfst du dann und dann machen und dann programmierst du. Ich meine jetzt nicht Berechtigung, sondern wirklich die State-Machine des Protokolls sozusagen. Und RESTful HTTP gibt dir eine Möglichkeit, diese möglichen Transitionen in den Hypermedia-Links auszudrücken, Hypermedia-Controls auszudrücken, die in deiner Response drin sind.
Ja. Und im Grunde hat man ja die State-Maschinen sowieso auf dem Server.
Also in der Web-Anwendung hat man die immer auf dem Server, weil es da keinen Client gibt, dem man vertraut.
Genau.
Es kann natürlich jetzt sein, dass wenn ich eine Anwendung innerhalb eines Unternehmens baue, dann habe ich vielleicht andere Regeln. Oder wenn ich eine Server-Server-Kommunikation mache und beide vertrauen sich aus anderen Gründen, dann ist das vielleicht anders. Aber du hast recht, in der Web-Anwendung kann ich nie dem Client vertrauen, deswegen muss ich sie sowieso auf den Server packen und dann hat es den großen Vorteil, dass ich sie dort auch ändern kann. Ja?
Das wollte ich gerade sagen. Also es spielt ja auch dieser
dieser Flexibilitätskarte ein bisschen rein, weil das, was du vorhin sagtest, man will eigentlich ein bisschen mehr Flexibilität haben. Am Anfang glaubt man zwar, alles irgendwie definieren zu können und festzuschreiben, aber wenn jetzt dann ein neuer State hinzukommt und ich kann die Entität in diesem neuen State auch nicht bearbeiten, dann weiß das der Client ja unter Umständen noch nicht, weil er vielleicht auf der falschen Version läuft oder was auch immer.
Weil er bestimmt mit der falschen
Version. Im Zweifelsfall immer. Wenn er dann halt einfach also nachguckt und sagt, eigentlich will ich das bearbeiten, aber ich finde da jetzt keine Möglichkeit, das zu bearbeiten, dann kann ich das wahrscheinlich nicht oder dann darf ich das nicht. Oder
Das ist ein schönes Beispiel für so eine Grundidee in dieser Dissertation. Das ist auch ein schönes Beispiel für ein Architekturkonzept. Also das Architekturkonzept in der REST-Diss ist Architectural Styles. Ein Architekturstil ist so eine sehr große makroskopische Sicht, sowas wie ein Design-Pattern in riesengroß. Architekturstil ist immer definiert durch eine Menge von Constraints, also Begrenzungen oder Regeln. Wenn ich diesen Regeln folge, dann mache ich diesen Architekturstil. Also gibt es beim Rest welche. Und für jede Regel, der ich folge, oder aus jeder Regel, der ich folge, ergibt sich irgendein Trade-off. Also wenn ich der folge, dann habe ich davon das und dafür muss ich damit bezahlen. Zum Beispiel das, was wir gerade diskutiert haben, ist mehr Flexibilität auf Kosten einer zusätzlichen Indirektion. Also möglicherweise muss ich mehr Client-Server-Verkehr machen, weil ich nochmal zum Server gehe und mir so ein Dokument abhole, um dann einem Link zu folgen. Also vielleicht habe ich mehr Kommunikation.
Ja.
Aber dafür habe ich mehr Flexibilität. Völlig in Ordnung, wenn ich die Flexibilität nicht brauche, dann schmeiße ich das raus. Dann mache ich, keine Ahnung, RMI oder irgendeine Remoting-Technologie von meiner Technologie, die ist völlig egal, was ich da gerade benutze. Irgendwas. Ja. Thrift, Corbin, cool. damit ich irgendwie, dann ist das hart gebunden und nicht so flexibel, aber ist ja egal. Dann habe ich eben einen anderen Trade-off gemacht.
Ja.
Aber es fehlt noch was. Also wir haben diese Links besprochen. Das ist auch nochmal. Es gibt noch zwei andere Dinge. Das eine ist, manchmal kann ich diese Links nicht durchreichen, weil die Menge der Dinge, auf die ich verlinke, unendlich groß ist. Also es kann einfach sein, dass ich von dieser Stelle aus in meinem Fluss könnte ich jetzt auf 5 Millionen verschiedene Kunden verzweigen. Soll ich dem jetzt 5 Millionen Links da reinpacken? Das kann irgendwie nicht sein. Ja, da sieht man diese URI-Templates sieht man in der Dokumentation dann immer. Ne? Hier packe ich das rein.
Mhm.
Und da ist der Trick sozusagen, URI-Templates oder etwas Vergleichbares sozusagen als Rezept zu betrachten, das man auch zur Laufzeit transportiert. Also der Server schickt dem Client zur Laufzeit das Rezept, wie er URIs zusammenbauen soll, anstatt dass das in den Client hardcodiert wird.
Also wenn es früher in die Doku gepackt hat, Produkt-ID einfügen.
Ja, genau. Und im Prinzip gibt es das Beispiel auch im ganz normalen Web. HTML ist ein prima Beispiel dafür. Da gibt es ein HTML-Formular und das hat einen Action-Parameter und da kann ich auf Get oder Post stellen. Und wenn ich den auf Get stelle, dann habe ich damit im Prinzip vom Server zum Client, also zum Browser, ein Rezept übertragen, wie der Browser neue URIs zusammenbauen kann. Ne? Also wenn ich ein Get auf irgendeine URI mache, die ich vorher mit einem Formular zusammengebaut habe, ist das genau das Muster. Der Server schickt dem Client ein Rezept. Und das ist sehr, sehr mächtig, weil der Server dann die Hoheit darüber behält, wie er diese URI aufbaut, auf welchen Server er das schickt und was er damit macht, was er vielleicht noch an Parametern, an Teilen in die URI reinhängt. Das ist komplett unter Hoheit des Servers. Alles, was der Client weiß, ist, dass er an dieser Stelle den und den Suchwert vielleicht reintippen muss.
Dazu, da ist natürlich so die, da stelle ich mir jetzt so die Frage, also so über Identifier oder sowas, also IDs könnte man sich ja noch relativ gut einigen. Aber muss man dann nicht auch mehr Wissen über die, Objekte haben, die man dann da transferriert, damit der Client auch weiß, also klar, was also, damit gemeint ist, was er da einsetzen soll?
In gewisser Weise, so ein URI-Template ist ein kleines API. Ne? Da sind einfach Key-Value-Paare normalerweise drin, also falsch formuliert, da sind Keys drin, die du durch Werte ersetzen musst, normalerweise. Können auch Key-Value-Paare sein, aber allgemein gesprochen musst du da irgendwas reinschreiben. Das heißt, als Client hast du die Erwartungshaltung, dass der Server dir ein URI-Template gibt, in das du, einen Ländercode und eine Umsatzgröße reinpacken kannst. Das erwartest du vom Server, damit du das da reintun kannst, um diese Suche durchzuführen nach allen Kunden, die in diesem Land mehr als diesen Umsatz gemacht haben.
Ja.
Dann ist das Teil der Vereinbarung zwischen Client und Server, dass diese beiden Parameter in der URI drinstehen, aber eben nicht mehr.
Aber also wie die Parameter heißen und was sie bedeuten, muss dann schon... Genau,
keine AI, das muss klar sein. Ja? Mhm. Man könnte sagen, an manchen Stellen... kann das vielleicht der Client noch in die Intelligenz vor dem Bildschirm weiterreichen. Das sieht man noch besser bei dem letzten Teil. Der letzte Teil wäre nämlich statt Get über Postformulare nachzudenken. Also was heißt das denn, wenn ich in einem API so etwas wie Formulare zulasse, die ich mit HTTP Post durch die Gegend schicke? Das könnte zum Beispiel sein, als Server gebe ich dem Client ein halb ausgefülltes JSON-Dokument.
Mhm.
Und der Client füllt das dann aus und schickt das dann dahin. Da, so wird der Client programmiert. Der Client wird so gebaut, dass er die Felder ausfüllt, die er kennt. Wenn ich jetzt auf dem Server andere Felder auch noch brauche, dann belege ich die in dem Schritt davor mit Default-Werten, schicke die zum Client und der Client schickt mir auf einmal einen JSON-Post, von dem er gar nicht wusste, dass er es kennt. Also diese Mächtigkeit, gewisserweise Hidden Fields, ne? Also HTML Hidden Fields in JSON oder in XML oder was auch immer, bedeutet, dass der Server den Client sozusagen dynamisch erweitert. Und das geht, weil das ja so schön ressourcen-serverübergreifend ist, kann der eine dem anderen sagen, was er dem dritten schicken soll. Also jetzt so ohne Cross-Domain-Security-Concerns, lass uns mal weg. Aber in dem einfachen Beispiel kannst du damit extrem dynamische Clients bauen. Also wenn ich mir zum Beispiel einen iOS-Client vorstelle, da bedeutet jede Änderung, die ich auf dem Client machen muss, dass ich durch den faschistischen Apple-Approval-Prozess durch muss. Jeder Fetzen an Dynamik, den ich da einbauen kann, bringt mir wahnsinnig viel. Wenn ich jetzt sage, okay, lieber Server, du sagst dem Client einfach, welche Felder hier an der Stelle ausgefüllt werden müssen.
Dann fügt man die einfach noch dazu.
Fügt man die dazu, füllt die aus, die können den Typen, was auch immer haben. Ja. Letztendlich ist das nichts anderes als der Browser. Also der Browser wird immer so, wird wegen seines fehlenden und wegen der fehlenden Unterstützung von Put und Delete im HTML-Form, sagt man oft, der Browser ist nicht so richtig restful. Aber viel, viel spannender ist, dass dieses HTML-Format wirklich ein echtes Hypermedia-Format ist. Ja. A-Elemente, IMG-Elemente, Form-Elemente, alles ist voll mit Links, alles ist voll mit Hypermedia. Und der Browser ist ein fantastisches Beispiel für einen Client, der nicht angepasst werden muss, egal mit welchem Server er spricht.
Ja.
Der erfordert natürlich viel Intelligenz von dem User davor, der muss ja entscheiden, was er da macht. Aber in Sachen REST und Erweiterbarkeit ist das schon echt cool, dass ich mit dem Browser von vor 10 Jahren heute noch auf eine Website draufgehen und da irgendwas bestellen kann.
Jetzt scheint zu funktionieren, ne? Also dieses.
Jetzt keine Single-Page-App
ist. Ja. Das ist auch ein anderes Problem, ja. Genau. Wir haben jetzt überhaupt nicht über irgendwelche Formate gesprochen, ne? Also eigentlich ist es ja wahrscheinlich auch egal, ob man da jetzt XML oder JSON oder sonst irgendwas überträgt.
Genau, in gewisser Weise ja. Also das, in der REST-Dissertation steht drin, es sollen Standardformate selbstbeschreibende Nachrichten sein. Selbstbeschreibend heißt, dass ich zum Beispiel einen Client baue oder einen Intermediary baue, nicht unbedingt mit dem Serverentwickler sprechen muss. Das wäre ideal. Also ich habe eine URL. Nee, ich folge jetzt meiner Nase in Semantic Web Terminologie und mache da mal ein GET drauf. Und dann bekomme ich irgendwas zurück. Oh. Bei dem, was ich zurückbekomme, steht oben drin Content Type Application/irgendwas. Und dann kann ich mit diesem MIME-Type-Identifier kann ich irgendwo nachgucken, was das bedeutet und was das für ein Format ist. Also das wäre selbstbeschreibend. Alles ist dokumentiert und nichts ist out of band irgendwie zwischen zwei Leuten vereinbart. Das heißt, so sollten die Formate sein. Global gesehen sind das alle die offiziellen Formate, die bei der JANA registriert sind, bei der IETF standardisiert und bei der JANA registriert sind. Also die JANA ist die Internet Assigned Numbers Authority und da gibt es so eine Liste, da kann ich jeden MIME-Type nachgucken und da steht drin, in welchem RFC oder von welcher Applikation der definiert wird. Aber ich kann auch sagen, mein Geltungsbereich ist ein bisschen kleiner, ich nehme einfach mein Unternehmen oder meine Applikation und da definiere ich einfach folgende proprietäre Media-Types und das reicht mir als Standard. Das muss nicht global standardisiert sein, das reicht mir in meinem Unternehmen und in meinem Geltungsbereich, was ich auch immer
sage. Aber wichtig ist, dass man auf jeden Fall klar kommuniziert, was man da eigentlich spricht.
So sollte das sein, genau. Also im ordentlichen Hypermedia-Format wäre das so. Und jetzt kann man sich überlegen, was nimmt man an Formaten? Die populärste Wahl ist ganz klar JSON im Moment. Ich habe es neulich festgestellt, habe ich für einen Vortrag Kollegen Eigenbrot zusammen, habe ich mit ein paar Clojure-Bibliotheken rumgespielt, die alle defaultmäßig kein XML mehr unterstützen.
Das ist so ungewohnt.
Genau. Früher war das völlig klar, dass man natürlich XML kann und vielleicht auch noch JSON. Und heute scheint XML mehr so, ja, wenn es unbedingt sein muss, zu sein. Also JSON hat sich extrem weit durchgesetzt, mit durchaus vielen positiven Seiten und vielleicht ein paar negativen.
Wobei das schon spannend ist, dass halt JSON auch gewisse Entwicklungen macht, wie XML früher gemacht hat, so dass man jetzt anfängt mit JSON-Schema oder anderen Sachen, die Sachen nachzurüsten, die
schon mal erfunden waren. Das ist, ja, weiß ich. Ich habe da keine klare Meinung zu. Ich finde JSON ganz okay und wir benutzen das häufig in ganz vielen Situationen. Ja, und das ist so das Standardding. Da ist interessant zu sehen, dass es mittlerweile im REST-Umfeld Bestrebungen gibt, JSON, vor allem JSON, ein bisschen auch XML, vor allem aber JSON, standardmäßig Hypermedia beizubringen. Also wenn wir beide eine Applikation schreiben, dann haben wir wahrscheinlich ähnliche Arten, wie wir da drin Hypermedia umsetzen. Also dann schreiben wir vielleicht beide ein Link-Element da rein, mit einem Href und einem REL-Ding unten drunter, weil das so einem so bekannt vorkommt oder weil man das schon mal gelesen hat.
Aber es ist halt die Frage, ob wir das unter einem Meta-Key machen oder einem Unterstrich-Meta-Key.
Ganz genau.
Oder?
Das muss halt nicht mal entscheiden. Hm. Und da gibt es ein paar Dinge, also Collection plus JSON ist so ein Ding, HAL, Hypermedia Application Language oder Siren, so diverse Standardisierungsbemühungen, die auf unterschiedlichem Level versuchen festzulegen, wie man das in JSON macht. Mhm. Die gehen zum Teil so weit, Collection plus JSON zum Beispiel, das legt so Collection-Semantik fest, also du hast eine Liste mit möglicherweise nur einem Element, auf die du was posten kannst und dann bekommst du ein 201 created und dann ist ein neues Ding in dieser Collection drin, also so standardisierte Semantik, inklusive der Links zum Entdecken. Und bei Collection plus JSON ist zum Beispiel ein Template drin. Das heißt, da ist eine Standard-Syntax drin, um zu sagen, wenn ich nichts von der Collection weiß und einen generischen Client geschrieben habe, der mit Collection plus JSON umgehen kann, dann kann ich nach so einem Template-Ding suchen und dann kann ich das theoretisch dem Client für den User rendern und ihn das ausfüllen lassen und was abschicken.
Da muss ja dann, also dieses Template muss aber doch mehr als die URI enthalten, oder?
Ja, da steht dann Key-Value-Paar drin.
Ich muss ja auch wissen, was ich da hin posten muss als Inhalt.
Genau, da steht das drin. Da steht sozusagen eine Liste von Feldern, ne, mit einem Prompt, also mit einem Text, den man anzeigen soll. Mhm. Und dann kann theoretisch ein generischer Client das benutzen, um daraus dann ein GUI zusammenzubauen, das man ausfüllen kann, um das irgendwo hinzuschicken.
Also in dieser Richtung macht doch dann sicherlich sowas wie JSON-Schema doch auch durchaus Sinn, oder? Wo man dann nämlich nachgucken kann, was ist denn das überhaupt für ein Typ?
Geschmackssache, könnte man so machen, genau. Im Prinzip ist es so, die legen halt gewisse Standardwerte dafür fest. Für mich stellt sich immer viel eher die Frage, warum ich nicht gleich HTML benutze. Weil das ja eigentlich das Gleiche ist, also gibt es auch wieder Verweis auf einen tollen Vortrag von John Moore, ist der CTO von Comcast, auf einer GoTo und auf einer QCon-Ding gehalten. Können wir auch wahrscheinlich in den Shownotes packen oder
ja,
so.
Ja, klar.
Da beschreibt er, wie er HTML benutzt, um APIs zu bauen. Also ne, Clients statt JSON HTML zu schicken, hat nämlich den netten Vorteil, dass man nur einmal was baut, das mit einem Browser debuggen kann oder gleich das UI damit mit einem Rutsch erschlägt.
Ja.
Finde ich einen sehr, sehr, sehr netten Gedanken und der Vortrag ist wirklich toll, er zeigt das ganz cool. Wir haben leider noch keinen Kunden gefunden, der das mit uns mal
durchziehen wollte. Das ist natürlich auch solche Probleme, dass man, wie man zum Beispiel sowas macht, wie wenn man Binärdaten an eine API schicken muss, ne? Wenn jemand jetzt ein Bild hochgeladen hat oder so. Also die Frage kam auf jeden Fall schon in dem einen oder anderen Projekt bei mir, ich glaube, da haben wir sogar beide dran auch schon mal auf, ja, wie schickt man denn dann, also machen wir dann ein Feld mit so einer Base64-kodierten Ding da dran?
Das wäre mehr die Soap-Lösung.
Das ist die Soap-Lösung. Aber wenn man jetzt in diese HTML-Richtung denkt, warum macht man da nicht einfach einen Multipost?
Kann man machen, klar. Man kann jetzt zugegebenermaßen einen binären Inhalt, kann es auch einfach sonst wie irgendwo hin posten. Da müsste sie jetzt nicht unbedingt.
Nee, aber wenn man beides hat, also wenn man jetzt sowohl irgendwie so diese klassischen Attribute irgendwie verschickt und halt als Attachment, als File-Attachment vielleicht noch was anderes hat, also
irgendwas
der Browser an Logik zu kommen oder HTML.
Einverstanden. Da wäre Multipart eine absolut akzeptable Lösung. Mhm. Wenn man das in einem Request machen will, ne, gibt auch andere, zum Beispiel Atom, finde ich immer noch ein schönes Musterbeispiel für einen REST. Atom und Atom Pub ist ein schönes Musterbeispiel für einen REST-Client. Stammt eigentlich aus der Web-Logging-Welt. Atom ist so RSS in gut. Ne?
Mhm. Ja, genau. Mhm.
Und Atom Pub ist sozusagen die Publizierseite, wenn ich irgendwas irgendwo hin posten will. Und,
das kenne ich gar nicht.
Das ist so entstanden aus dem alten, kennt ihr noch das Meta-Weblog-API? Also früher gab es mal so, also die ganze Blog-Szene, das war vor 10 Jahren ungefähr eine interessante Entwicklung, weil ganz viele Leute, die einen Blog hatten, oder einen Weblog, um mein Alter noch mehr zu offenbaren, ganz viele Leute, die einen Blog hatten, haben damals, oder andersrum, viele Leute in dieser API-Szene und dieser REST, dieser Protokoll-Szene hatten damals relativ frisch einen Blog und haben dieses Problem selbst gehabt. Also wie kriegen sie das hin, standardisiert mit einem Client über verschiedene Server-Software, Lösungen, irgendwas da rein zu posten. Und da ist eines der bekannteren REST-Protokolle entstanden oder RESTful-Protokolle entstanden, AtomPub. Und da ist es so, dass man das trennt, also einfach zwei Requests, du postest irgendwas irgendwo hin zum Server, bekommst dann eine Response vom Server und da steht ein Link drin und auf diesen Link kannst du dann, andersrum, du postest das Binäre irgendwo hin und zurück bekommst du eine Response mit einem im Prinzip Stück XML, dass die Metadaten, das kannst du nochmal aktualisieren, wenn du die irgendwie überschreiben willst. Also du hast im Prinzip eine Trennung zwischen den Binärdaten oder den Mediadaten und den eigentlichen Metadaten und kannst es mal verknüpfen, kannst in Listen und Collections packen. Das ist ein ganz schickes API, leidet nur ein bisschen darunter, dass es gerade entstanden ist, bevor XML unpopulär wurde.
Schade.
Hat sich nicht so durchgesetzt. Die ganzen GData-APIs, die ganzen Google-Data-APIs basieren auf Atom, wenn ihr die schon mal gesehen habt.
Ja. Das ist echt, also das ist so diese HTML-Analogien, die du ja die ganze Zeit schon so untergebracht hast, das macht ja schon Sinn, aber dann auch direkt die, also das auch als
Codierungsformat also in Betracht zu ziehen, ist gar nicht so blöd. Mhm.
Also ich habe die Idee früher mal so als unter ferner Liefen gemacht, aber ich fand diesen Vortrag extrem überzeugend. Die haben das gemacht und wie gesagt, also ich bin echt auf der Suche nach einem Kunden, mit dem wir das mal ausprobieren können in einem echten Projekt. Und wenn es relativ theoretisch, hat auch Nachteile. Also erstens ist es wahnsinnig schwer, das Entwicklern zu verkaufen. Ja. Wenn Entwickler erstmal akzeptieren müssen, dass sie HTML parsen sollen, also macht man nicht selber, nimmt sich natürlich einen HTML-Parser.
Ja, aber trotzdem.
Von, fühlt sich aber irgendwie komisch an. Und die Gegenseite ist natürlich auch nicht so schön, weil wenn du jetzt www.form, also URL-Form encoded, deine Daten als Key-Value-Paare irgendwo hinpostest, ist auch nicht so schön, wie JSON irgendwo hinzuschicken. Ja. Das würde ja dann eigentlich dazugehören. Der Charme ist halt, dass du dein API mit einem Browser bedienen kannst. Ja. Und das alles, also Menschen lesen einfach ein, ist schon eine coole Idee. Gefällt mir außerordentlich gut.
Ja, das ist nicht schlecht.
Die andere, das ist noch so ein zweites Ding, was mich auch noch umtreibt, ist, dass ich irgendwann festgestellt habe, dass ich mich viel zu sehr fokussiert habe auf die Nutzung von REST und RESTful HTTP für die Maschinen-zu-Maschinen-Kommunikation und irgendwann mir wie Schuppen von den Augen gefallen ist, dass es totaler Quatsch ist, dass natürlich REST eigentlich die Architektur des Webs ist und nicht die Architektur von Web-Services. Mhm. Also eigentlich folgen wir in unseren Web-Anwendungen auch viel zu wenig diesen Prinzipien. Das finde ich einen ganz spannenden Punkt. Wollt ihr über dieses Roka-Ding reden? Sagt ihr das irgendwas?
Ja, so ganz grob. Wäre gut, wenn wir darüber reden, weil ich habe es nicht so richtig verstanden.
Also vielleicht machen wir das relativ kurz, um es nicht so super breit zu treten. Aber die Idee ist eigentlich, dass man, wenn man sich... Ich hole kurz aus. Also die REST-Ideen sind relativ angekommen. Wenn man heute auf der Serverseite irgendwelche APIs baut, macht man das in der Regel RESTful. Mhm. Und irgendwie ist es eine sehr naheliegende Idee, dann doch vielleicht einfach den Client, wenn er im Browser läuft, auch so zu bauen. Also ein relativ geradliniger Architekturansatz ist, ich mache eine Single-Page-App, ich nehme mir eines der hippen, schicken, modernen Frameworks, die kennt ihr bestimmt viel besser als ich, also keine Ahnung, Backbone, was weiß ich, Ember oder Angular oder irgendwie sowas, irgendwas Schickes.
Ja.
Und baue damit einfach meinen Client als moderne GUI-Anwendung in JavaScript, die zufällig gerade im Browser läuft. Und jetzt brauche ich noch ein Backend und das Backend mache ich mit einem RESTful HTTP API und dann sprechen die beide miteinander. Und es gibt Leute, wie zum Beispiel die Ember-Leute, also der Wildcats, der Yehuda Katz, ist ein super smarter Typ, der hat auch Rails schön renoviert, hat auch einen guten Job gemacht. Super, ich habe riesigen Respekt vor dem.
Bundler.
Bundler, genau, und jQuery ganz lange, einer der Core-Committer. Und der hat in Ember Data, das ist dieses Datenformat, das zwischen dem Ember Single-Page-App-Ding und der Applikation auf dem Serverboard sogar ein Standardformat definiert, das diese Hypermedia-Aspekte drin hat.
Das wäre so eine Konvention, die wir vorhin hatten.
Ganz genau. Hat er, glaube ich, sogar frecherweise einfach JSON API genannt. Ich glaube, das ist jsonapi.org. Coole Idee, sich so eine Domäne unter den Nagel zu reißen. Standardisiert einfach dieses Datenformat, das für Ember benutzt wird. Und das ist hundertprozentig RESTful. Es gibt dann nichts aus REST-Sicht nichts dran zu motzen. Das ist ein Problem, weil ich persönlich finde es total daneben. Ich bin nicht alleine. Also einige meiner Kollegen, die sich wirklich gut auskennen mit dem ganzen JavaScript-Zeug, haben irgendwann angefangen, sich auszutauschen untereinander und gesagt, so machen wir das eigentlich nicht. Also wir bauen das irgendwie anders. Und haben so interne Workshops gemacht und ein paar Regeln aufgeschrieben, wie sie das gerne tun wollen. Mhm. Und waren sich da auch sehr, sehr schnell einig, wie sie das machen. Und mein persönlicher Beitrag bestand dann darin zu sagen, Leute, das ist total cool, das braucht einen Namen. Wir müssen das mit einem Namen versehen, weil dann kann man drüber reden. Solange das Ding keinen Namen hat, ist das wahnsinnig schwer. Also mein gesamter Beitrag zu dem Ding ist, die zu motivieren, mit einem Namen rüberzukommen. Deswegen haben wir das irgendwann benannt und haben das Roka genannt. R-O-C-A. Und das ist nicht die Serverseite, weil dies erledigt, das ist im Wesentlichen REST, sondern es ist die Art und Weise, wie ich einen Webclient baue und wie ich Webtechnologien benutze, wenn ich eine browserbasierte Anwendung baue.
Das ist aber nicht auf der gleichen Ebene wie das Ember Data?
Eben nicht. Es ist ein anderer Entwurf. Es ist eher das, was ihr kennt, weil ihr beide macht Rails. Ne? Also es ist eher das DHH-mäßige Rails-Modell. Das heißt, ich mache eine Anwendung, die serverseitig HTML generiert. Vollständiges serverseitig generiertes HTML, das ich theoretisch benutzen kann, wenn ich JavaScript ausschalte. Mhm. Nicht, dass das jemand tut, aber von der Architektur her habe ich einfach einen Fluss durch Masken, da wird ein HTTP-GET gemacht, da kommt was zum Server zurück, da sehe ich, was ich machen kann, ich fülle den nächsten Link aus. ich fülle das nächste Formular aus, schicke das ab, bekomme irgendwas, da sind irgendwelche Links drin, denen folge ich, eine ganz klassische Webanwendung, wie wir sie auch schon vor 10 Jahren gebaut haben. Und natürlich will die heute keiner mehr haben, die muss ja heute was hermachen. Also erstmal optisch, also wird es natürlich mit CSS entsprechend aufgemöbelt, aber das ist ja ein Allgemeinplatz, wir machen natürlich semantisches HTML und dann machen wir CSS
für den Rest. Frontend-Architektur müssen wir eigentlich auch mal abdecken.
Genau. Ja,
kommt.
Und macht das, könnt ihr mit den Kollegen Till einladen, der redet euch da einen Furunkel an die Back. Das war ein Kompliment.
Ja.
Auf jeden Fall. Ist das Letzte, was fehlt, letzter entscheidender Bestandteil ist Unobtrusive JavaScript, Progressive Enhancement.
Ja.
Das ist irgendwie mal total hip und populär gewesen, auf einmal so ein bisschen runtergeraten. Auf einmal, das habe ich schon gelesen, Progressive Enhancement is dead. Katastrophal. Progressive Enhancement ist der absolute Grundbuilding-Block von dem, was im Web gut funktioniert. Also wenn ich diese Dinge zusammenpacke, Applikationslogik nur auf dem Server habe und nur Präsentationslogik auf dem Client, Unobtrusive JavaScript, also für die, die das nicht kennen, JavaScript benutzen, um Dinge aufzupeppen, aber nicht so benutzen, dass es absolut essentiell wird und es ohne das nicht mehr funktioniert. Dann kann ich Dinge machen, dann kann ich Anwendungen bauen, die genauso aussehen, die genauso ergonomisch sind, die genauso responsive sind. Gehört natürlich auch noch mit rein, responsive Design geschenkt. Also die genauso responsive sind vom UI-Gefühl her wie eine Single-Page-App, die aber trotzdem noch eine vernünftige Performance haben, die eine vernünftige Rendering-Zeit haben, die von einer Search-Engine genutzt werden können, wo ich Bookmarks benutzen kann. Das ist so mein Problem mit vielen Single-Page-App-Standards. Ich bin einer von diesen altmodischen Leuten, der auch mal den Back-Button benutzen will. Ich möchte gerne was bookmarken können. Ich finde, wenn ich keinen Link auf was verschicken kann, ist das keine Web-App. Ich war auf einer Konferenz Website neulich, wo ich auf meinen Vortrag nicht verlinken konnte. Wie bescheuert ist das?
Ist das immer noch ein Problem, auch mit den modernen, also mit dieser History, wie heißt das, Push API?
Ja, aber das muss ja geschaffen werden dafür.
Die muss ja auch da sein. Also ich muss die haben im Browser und ich muss es natürlich erstmal tun. Mhm. Wenn ich das Ganze, also man kann das natürlich machen und die Ember-Leute wissen genau, wie das Web funktioniert, machen da alles, was sie können, um das irgendwie hinzubekommen. Dennoch, es ist so, dass ich es sind so viele Dinge anders, wenn ich zum Beispiel Google was indizieren lassen möchte. Ja, da kommt Google vorbei, aber bei meinem Server gibt es nichts mehr zu holen. Ich habe nur noch ein JSON-API.
Mhm.
Was macht ein Google damit? Wenn Google bei mir vorbeikommt und eine Index-HTML holt und darin den Links folgt und darauf ein Get macht und alles wieder gut. HTML bekommt, das ist das, was das macht.
Ja.
Da gibt es einen Service jetzt, ich habe den Namen vergessen, einen Service, der es erlaubt, so eine Art Weiche einzubauen, die, wenn Google ankommt und niemand anders, das umleitet auf irgendwas anderes, wo serverseitig mit Headless Browser,
das habe ich auch schon.
Sowas Katastrophe. Ja, also, wenn das so wehtut, dann sollte ich es vielleicht nicht tun.
Da haben Leute viel zu viel Zeit, um dann.
Wahnsinn. Ja, das geht auch für andere Dinge. Also, wenn ich mit einem Mobile-Gerät ankomme, ich reg mich immer wahnsinnig auf, dass ich auf meinem Client, ich folge einem Link auf Twitter und da passiert nichts. Passiert ganz lange nichts. Immer noch nichts. Und dann ist auf einmal die Dekoration da. Also jetzt habe ich das, was außen rum ist, habe ich jetzt bekommen. Dankeschön. Dann irgendwann wird mal der Content nachgeladen.
Ja.
Und ich habe ewig gewartet, dass da 3 Absätze Text geladen werden. Da hätte ich lieber andersrum zuerst die 3 Absätze Text gerne gehabt und dann die Dekoration nachgeladen. Also das sind so Kernideen. Es gibt eine Website dazu, können wir auch verlinken, roka-style.org. Ist auch nicht gebrandet, also es gibt kein Framework zu verkaufen oder so, sondern es ist nur eine Liste von möglichen Empfehlungen.
Ja, okay.
Den man auch nicht immer folgen muss. Und es war so ähnlich, es war so ein bisschen die Idee mit den Constraints. Ne? Wenn man all diesen Regeln folgt,
dann kann man sagen, man macht
Roka.
Okay.
Und das findet man vielleicht gut. Und wenn nicht, dann kann man sagen, ich mache nicht Roka, weil das finde ich bescheuert und deswegen halte ich mich an diese 3 Regeln. Ist auch eine
gültige Oder so ein Roka-Butt gibt es ja dann auch häufig.
Von mir aus. Genau. Fake Agile oder so.
Ja. Dass man dann hier und da einen Aspekt rausnimmt. Passiert das tatsächlich so viel, dass es Single-Page-Apps gibt, so für so öffentliche Seiten? Also
nee, es vielleicht, also, genau, gibt es aus vielen Gründen typischerweise nicht. Search Engine Optimization ist das eine, aber wir bewegen uns natürlich, wir als Firma, auch ganz, ganz viel in unternehmensinternen Kontexten. Und da sind die Leute auf der Suche nach dem nächsten heiligen Gral. Also früher hat man also
ihnen. Anwendung tatsächlich und nicht
genau,
Webseite.
Genau, das ist was völlig anderes. Ja. Finde ich ja total blödsinnig. Aber manche Leute denken halt so, es ist was völlig anderes. Wir bauen ja nicht eine Informationsseite, ja wir sind anderes. Hier nicht im Marketing, wir bauen eine richtige Anwendung.
Ja.
Und da gibt es solche Dinge wie Vadin, Vadin Java Framework. Da kannst du dann, die Demo ist ein iTunes im Browser. Ich will iTunes noch nicht mal nicht im Browser.
Ja.
Und die bauen mir, also das finde ich total beeindruckend, dass man das kann, aber wer will denn sowas? Also wer will denn so eine UI? Ich will das nicht. Ich will eine Web-UI, die aussieht wie eine Web-UI und ich will, dass mein Browser funktioniert und ich will Tabs in den Tabs meines Browsers und nicht in dem UI. Und ich will auch kein Menü da drin. Ich will das alles nicht. Ich will, dass mein Ich finde das Webmodell ganz gut. Ich finde das auch ganz erfolgreich. Warlin war ein Beispiel für so eine Java-basiertes Ding.
Das weiß aber nicht, dieses Objective-C.
Nee, das ist was anderes.
Warlin basiert auf dem Google Web Toolkit. Ne?
Genau. GWT Client-Seite und noch einen Server dazu und dann so ein magisches Protokoll, das HTTP verbirgt unten drunter, aber das ist auch böse.
Die GST 29 wird da ganz kurz drüber gesprochen.
Ja, wenn der Dirk das sagt.
Ja.
Gut. Auf jeden Fall ist das Bemühen dort etwas zu ganz deutlich zu spüren, etwas zu finden, was diese serverseitigen Sachen ablöst, was sowas wie JSF immer noch sehr populär ablöst. Und da gibt es eben Leute, die jetzt voll auf die Single-Page-Welle springen und sagen, okay, jetzt haben wir hier im Prinzip den Ersatz für sowas wie, keine Ahnung, früher hätte ich das in Microsoft MFC oder WinForms oder in Eclipse RCP oder in Swing Java programmiert, also irgendein clientseitiges Ding, mit dem ich eine native Anwendung oder eine native Java-Anwendung, eine Standalone-Java-Anwendung baue oder Client-Java-Anwendung baue. Und stattdessen sucht man jetzt was Neues und sieht halt, perfekt, das ist mein Architekturmuster-Server. Das ist so die, wie gesagt, ich kann ja vom Architekturmuster auch eigentlich nichts dagegen sagen, weil es eigentlich sauber ist. Ich habe einen Client, der benutzt ein API auf dem Server. Nur, dass aus meiner Sicht eine der Stärken des Webs ist, dass ich eben nicht die Logik in den Client packe. Das, was wir gerade hatten, ne? Die State Machine auf den Server zu packen, den Prozessflow auf den Server zu packen, ist ein riesen Vorteil. Und den aufzugeben, indem ich jetzt alles in JavaScript programmiere.
Das ist ja doppelt schlimm. Also man muss es ja trotzdem auf dem Server machen, weil man kann dem Client ja nicht trauen unter Umständen.
Und da sagt man, bei uns kann man das schon, stimmt auch nicht. Also wenn ich so Regulierungs-Audit-Regeln habe, dann gilt das auch nicht mehr.
Ja, ich sage nur Cross-Site-Scripting und den ganzen anderen
Kram. So unternehmensintern ist das nicht so, da kann man immer sagen, okay, unternehmensintern ist das vielleicht alles nicht so ein Problem. Das ist so das Argument, was
zumindest. Aber Minimum an Logik muss der Server ja trotzdem implementieren. Also selbst wenn man sagt, okay, maximales Vertrauen ist da, man kommt ja nicht um so ein Minimum an Logik drumherum. Ja.
Und das letzte Brücke, die wir nochmal, können wir nochmal zurückziehen zu diesem Microservice-Ding, hab da vorhin erwähnt, ne? Fauler Artikel, Microservices.
Genau.
Wir rennen ganz viel durch die Gegend mit der Idee, dass man große Monolithen aufsplitten muss.
Das
ist ähnlich. Wir sagen ganz häufig, dass man daraus einzelne Dinger machen sollte. Bei uns ist immer ganz wichtig, dass diese einzelnen Dinger ein eigenes UI haben. Das sehe ich bei Microservices nicht so. Bei Microservices gibt es immer die sind erstens noch kleiner und haben außerdem mehr so eben die Service-Idee. Das ist was ich aufrufe und dann oben drüber, da reden wir nicht so gern drüber. Oben drüber ist irgendwas, was all diese Services aufruft. Und mein Bild ist eher, ich habe einzelne Säulen, die sind auch ein bisschen breiter, die haben aber auch ihr eigenes UI.
Ja.
Also das ist die Anwendung, die macht den Checkout. Und das ist die Anwendung, die macht den Produktkatalog. Und das ist die Anwendung, die macht die Anmeldung und Registrierung. Also ne, einzelne Anwendungen, die sowas machen, die alle mit diesem Roka-Prinzip gebaut sind, also serverseitig HTML generieren, komplett für ihr eigenes Frontend verfügbar sind. Und dann benutze ich einfach den Browser, um die miteinander zu integrieren. Mhm. Nicht, indem ich eine Single-Page-App reinpacke, sondern indem ich von einer Anwendung zur nächsten springe. Das ist ja das, was bei Amazon zum Beispiel auch passiert. Ich navigiere von einem Ort zum nächsten. Das ist natürlich nicht dieselbe Web-Anwendung, mit der ich da spreche, sondern es sind verschiedene.
Sieht halt ähnlich aus. Sieht
ähnlich aus, genau. Dasselbe CSS, dieselben Grafiken, dieselbe Typo und andere Dinge und dann natürlich ein Single Sign-On darüber, damit ich nicht das Gefühl habe, ich spreche mit mehreren
Anwendungen.
Aber es sind unabhängige Säulen. Das finde ich ein unglaublich mächtiges, extrem simples Prinzip, das ist gar nichts Besonderes. Aber du hast ganz oft so große Probleme, weil sowas eben nicht gemacht wird. Das finde ich ein ganz, ganz wichtiges, ganz cooles Konzept.
Also das im Vergleich zu, man hat eine Anwendung, die das UI macht, die dann irgendwie die Dienste darunter irgendwie versucht so zu orchestrieren, dass man das dann oben irgendwo wieder...
Im Grunde hat man
den Monolithen... Also durch den Trichter durch, so, ne?
Du hast
dann oben in den Webbrowser
gelegt. Genau, das ist unten aufgesplittet, dann führst du das wieder zusammen, wo halt alles bekannt sein muss.
Ja.
Und oben am Client musst du das dann wieder auf einzelnen Seiten...
Ja. Meine persönliche Theorie ist, das liegt daran, dass Architekten oft Leute sind wie ich, nämlich Leute, die einen Backend-Hintergrund haben. Und Leute, die einen Backend-Hintergrund haben, tendieren dazu, Frontend extrem zu unterschätzen. Ne? Also was, das bisschen, da kommt dann irgendeiner, der macht da mal ein paar hübsche Masken.
Genau.
Also ein bisschen, ist egal, ist nicht so wichtig.
Bisschen anmalen.
Ja, und das ist einfach, also habe ich jetzt über so viele Jahre gelernt, das ist einfach totaler Blödsinn. Ja. Wenn man das macht, gerade ist es so ein typischer Effekt von SOA-Bemühungen, ne? Dann kaufst für 10 Millionen von der roten oder der blauen Firma erstmal Softwarelizenzen und dann deployst du einen riesigen ESB und all möglichen Sachen und unten drunter laufen dann wunderbare Services, die alle gar nichts machen. Also alles, was die machen, ist, auf ein, zwei Datenbanktabellen drauf zu sitzen und eine minimale Validierungslogik zu machen. Dann hast du lauter anämische Services, die nichts tun und oben drüber muss dann nur noch eben jemand die Anwendung bauen. Das ist voll daneben. Also bei diesem anderen, bei diesem, wenn du so willst, Roka REST Server HTML Ansatz, sagst du eigentlich, auf dem Server passiert das eigentlich Spannende, nämlich diese State Machine, dieser Fluss durch meine Geschäftslogik, der Checkout-Prozess, ein schönes Beispiel. Ja. Der Checkout-Prozess, das ist doch kein UI-Thema, also auch, aber eigentlich ist es eine Frage, durch welche Schritte muss ich denn durch? Ja. Egal, ob die Masken grün oder blau sind, ob ich die zusammenpacke, klein, groß, ob ich das mit HTML oder mit dem iOS-Device mache, ich muss durch bestimmte Schritte durch,
ja,
um zur Kasse zu gehen.
Und auch Aktionen ja triggern danach. Ganz
genau. Und das will ich, auch wenn ich mit verschiedenen Kanälen komme, will ich diesen gesamten Prozess immer gleich machen. Mhm. Ich will nicht auf verschiedenen Kanälen den Prozess gleich implementieren, damit er unten drunter dieselben anämischen Services aufruft. Also eigentlich lege ich dafür diese Linie, bei der man ansetzt, jetzt seht ihr mich wieder nicht mit den Händen fuchteln, ne? Aber diese Linie, bei der man ansetzt, einfach höher anzusetzen, mhm, ne? Ja. Auf einer höheren Ebene ein API anzusetzen, was immer eine SOA Idee war, nur nie umgesetzt wurde.
Ja.
Da passt REST ganz prima.
Habt ihr zu dem Rocker irgendwas, was man tatsächlich auch einsetzen kann? Also gibt es irgendwie zusätzlich zu den Empfehlungen, wie man das macht, auch irgendwie so eine Liste von Tools, die man benutzen kann, um das so zu tun?
Also eine ganz häufig gestellte Frage, was bedeutet, wir sollten sie endlich verdammt nochmal beantworten. Also wir haben das extra versucht, damals rauszulassen, weil wir nicht alles mit an ein Framework binden wollen. Es gibt ganz viele verschiedene Dinge, mit denen man das tun kann. Also eigentlich alle Dinge, die dir erlauben, eine ordentliche HTML-generierende Serveranwendung zu bauen. Rails ist ein gutes Beispiel. Mhm. In der Java-Welt sowas wie Spring MVC oder Play oder in der Scala-Welt genauso. Play ist wieder ein gutes Beispiel. In der .NET-Welt gibt es seit einiger Zeit ASP.NET MVC. Das ist ein absolut gültiges, völlig akzeptables Framework, das man für sowas benutzen kann. Man kann mit solchen Micro-Dingern wie Sinatra und Co. sowas natürlich bauen. In der Clojure-Welt gibt es ganz viele. Und kleinzeitig ist der entscheidende Punkt, dass man halt sich an unobtrusive JavaScript-Controls hält. Also eher die Idee, dass man eine Komponentenbibliothek, eine UI-Komponentenbibliothek auf der Client-Seite aufbaut, die im Idealfall, anwendungsagnostisch ist. Also der es egal ist, ob sie gerade eine E-Commerce-Anwendung für Retail oder eine Banking-Anwendung betreut, sondern da sind halt solche Dinge drin, wie mein Tree-Control oder mein PJX-Dingsbums oder irgendwelche tollen Sachen, die aus einem Select irgendeine Dropdown-Multi, wisst schon, was ich meine, so Widgets, so aller jQuery UI, nur halt konsequent unobtrusive. Mhm. Das wäre die, im Prinzip, das kannst du mit so vielen Sprachen machen, da gibt es nicht
eine. Das, also im Client bedient ihr euch dann nicht so einem Framework, sondern ihr stellt da so zusammen.
Genau, also das würde ich sagen, das kann man auch diskutieren. Es gibt Leute, die schwören darauf, ein integriertes Ding zu nehmen, von mir aus. Da wäre jetzt, das mag aber daran liegen, dass ich alles andere als ein JavaScript-Guru bin. Ich finde jQuery UI nicht schlecht. Aber unsere puristischen JavaScript-Leute sagen, um Gottes Willen. Da ist der Trend dann eher zu sagen, wir machen viele sehr kleine Dinge, weil ich nicht immer gleich die ganze Welt mit reinladen will. Ja. Ich will eine schmale, kleine Komponente, die sowas macht.
Also was ich halt immer ganz, ganz positiv gesehen habe, als ich mache relativ wenig Frontend, aber ich habe es trotzdem positiv gesehen, als hier Angular populärer, ist ja auch schon ein bisschen länger her, dass die jetzt populär sind, aber größer wird und Ember halt auch aufkommt, dass das halt eben im Vergleich zu solchen weniger umfassenden Frameworks oder so eine Sammlung von kleinen Frameworks halt einfach durch viele mehr oder weniger sinnvolle Konventionen halt auch eine Menge Diskussionsmaterial so wegnimmt, ne? Dass man sich halt nicht wieder bei jedem Projekt hinsetzt und überlegt, wie benennen wir denn jetzt hier diese Sachen und kopieren wir das jetzt in den Ordner und wie strukturieren wir halt unseren Code halt überhaupt. Und das Daher die Frage, ob ihr das jetzt so zusammensetzt oder wie das da auch.
Dem kann ich nichts entgegensetzen. Also ich habe kein Konkurrenz-Framework, keine Ahnung, Anti-Ember oder sowas. Non-Angular, was weiß ich. Dass das irgendwie out of the box macht. Ein bisschen wäre es auch vielleicht sogar entgegen dem Gedanken. Weil die Idee ist eigentlich, dass du genau das nicht machst. Ich kann den Drang verstehen und du findest bei uns, geh den Flur runter, vorne links findest du auch Angular-Fans. Es ist nicht so, als ob wir das nicht, die Ecke nicht auch hätten. Mhm. Aber aus meiner Sicht ist ganz wichtig, vielleicht bringen wir es wieder zum Thema Architektur. Wenn ich über eine langfristige Entwicklung nachdenke und interessante Projekte, die sind normalerweise langfristig angelegt, dann habe ich das Ziel, dass ich damit in evolutionären Schritten mich über eine Weile über Wasser halten kann, dann nehme ich kein Framework in die Architekturdiskussion mit rein. Weil das der falsche Punkt ist. Also egal, was heute das coolste Framework ist, in 3 Jahren ist das bestimmt nicht das coolste. Und wenn ich jetzt Entscheidungen treffe, ich weiß, 3 Jahre sind jetzt eine Ewigkeit, aber wenn ich Entscheidungen treffe, die lange halten sollen, dann müssen das Entscheidungen sein, die auch ohne Framework durchzuziehen sind. Eine Entscheidung für HTTP und HTML und ein Ansatz wie unobtrusive JavaScript, das kannst du machen. Das ist überhaupt kein Problem.
Aber wenn diese Regeln ein Framework erfüllen würde, dann wird ja auf der Implementierung eben nur darauf
nicht dagegen sprechen. Dann ist das ein Mittel, um dieses Ding zu erfüllen, dann bin ich dabei.
Genau. Also die Architektur ist gesetzt, so das passt, wie besprochen quasi, und man findet was das.
Wenn man es so rum aufzieht, die meisten Leute machen das aber nicht. Die meisten Leute führen eine Architekturdiskussion, das stelle ich dir jetzt nicht, aber die meisten Leute führen eine Architekturdiskussion, indem sie viel zu schnell anfangen Tools zu vergleichen. Ne? Machen wir das jetzt vor allem passieren dann auch solche Kategoriefehler. Das habe ich schon ein paar Mal gesehen. Das ist ein Excel-Sheet. Wir haben uns schon mal Gedanken gemacht über unseren neuen Web-Framework-Ansatz. Und dann steht da, wir machen entweder JSF oder Grails oder JRuby oder Angular oder Ember oder jQuery.
Also auf einer Ebene.
Auf einer Ebene. Mit nicht nur, das ist nicht nur die Überschriften, sondern daneben sind 54 Zeilen, da sind sogar Punkte drin. Und du sagst, Entschuldigung, ihr könnt doch nicht jQuery mit JSF vergleichen. Das hat überhaupt gar keinen Sinn. Ihr könnt doch nicht Ember mit Rails vergleichen. Das ist doch Blödsinn. Ja. Wir müssen erstmal darüber reden, was habt ihr für alte Architekturalternativen? Macht ihr eine Single-Page-App oder macht ihr Server-Side-HTML? Macht ihr vielleicht irgendwas mit einem Rich-Client oder einem Native-Client? Was sind denn die Grundmuster? Die Diskussion ist viel, viel wichtiger. Und wenn ich die dann geführt habe und mich entschieden habe, dann kann ich da drin überlegen, mit welchen Tools ich das mache.
Ja, aber es ist halt dann sehr einfach. Ne? Man hat dann schon mal mit den Dingern gearbeitet und jeder will dann seinen Lieblingskandidat dann irgendwo da unterbringen. Und
es ist echt schwer, sich am Anfang damit auseinanderzusetzen, dass es im Moment zwar so aussieht, als wäre das super einfacher, klarer Weg, und es ist wahnsinnig schwer, sich in sich selbst in anderthalb Jahren hineinzuversetzen. Ja. Es ist wahnsinnig schwer, sich zu überlegen, wie man sich, vor welchen Problemen man in 18 Monaten steht. Das kriegen wir einfach in unser Hirn nicht. Geht mir auch so, geht allen so. Da muss man vielleicht immer wieder machen, bis man irgendwann auf die Idee kommt zu sagen, nee, lass uns mal hier die Dinge, die Entscheidung klar trennen. Die eine Menge von Entscheidungen sind die langfristigen, das andere sind die kurzfristigen.
Wir sind ja auch mit dem Versuch, bei so einer SOA-Einführung zu begleiten, ja auch sehr schnell immer wieder, wir haben bemerkt, dass man sehr schnell immer wieder dann in diese Implementierungsdetails.
Die ist halt einfach, die Implementierungsprotokolle.
Da kann man sich halt direkt, da kennt sich jeder irgendwie aus, da kann man direkt was machen. Diese High-Level-Diskussion auf Architekturebene ist halt viel anstrengender.
Ja. Genau, also klar, man soll es jetzt nicht übertreiben, man soll nicht ewig lange auf der High-Level-Ebene rummachen und nie zu irgendwas kommen, aber dann braucht man vielleicht mal irgendwas, was die Architektur validiert, womit man sagt, mach mal einen kleinen Durchstich, wir gucken jetzt mal, wie sieht das denn aus, wenn wir das durchziehen. Und vielleicht macht man auch mit Absicht mal ein paar andere Dinge, also habe ich auch bei klassischen SOA-Projekten häufiger gesehen, dass man dann man sagt da nicht Client und Server, man sagt Consumer und Provider, alle Consumer und Provider mit demselben Toolkit, mit denselben Sachen umsetzen. Mhm. Wenn eine der Ideen die Interoperabilität ist, dann sollte ich vielleicht mal ausprobieren, was passiert, wenn ich das mal mit was anderem mache und gucken, ob die Architektur immer noch funktioniert. Also in meiner Lieblingsarchitektur ist es so, da habe ich Regeln definiert und dann kann ich etwas, was diese Regeln erfüllt, mit meinem Standard-Stack implementieren, was weiß ich. Ich mache immer Rails, ich mache immer Java, ich mache immer .NET. Ich kann das aber auch wegschmeißen und komplett in Haskell implementieren. Mhm. Wenn das nicht geht, wenn ich das nicht wegschmeißen und in Haskell implementieren kann mit normalem Aufwand für einen erfahrenen Haskell-Programmierer, auf wo auch immer man die herbekommt, dann ist irgendwas falsch. Dann habe ich Architekturentscheidungen getroffen, die nur so tun, als wären sie Architektur.
Genau, weil Haskell ja schon auf der Implementierung ist und so eigentlich ist nicht auf der Architektur. Ja. Genau.
Also Roker, können wir festhalten, ist eher auf Architekturebene anzusehen und deswegen auch eigentlich gar nicht zu vergleichen mit Ember oder Angular, und deswegen kann es eigentlich auch gar kein Toolkit
für euch geben. Jetzt muss ich mir genau diese Argumentation merken. Völlig schlüssig. Genau, ist nicht das Ziel, ein Toolkit dafür.
Aber ich kann mir trotzdem, ich kann mir trotzdem sehr gut vorstellen, dass da eine Menge Fragen dazu kommen, wie was muss ich denn jetzt hier mit nicht Grunt, sondern Bauer mir dann jetzt hier installieren, damit ich das machen kann. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da...
Ja, also wir haben mal angefangen, eine Liste von JavaScript, ich glaube, ist sogar auf der Website drauf, wir haben mal angefangen, eine Liste von JavaScript UI-Dingern zu bauen, die das aus unserer Sicht erfüllen. Aber es ist nicht so durchdacht, durchgestylt, wie ich es mir eigentlich wünschen würde. Müsste mir irgendwann mal angehen. Bleibt immer so liegen.
Ja, die eigenen
ganz ferner liefen.
Ja. Ja gut, so eine Empfehlungsliste ist ja noch was anderes als ein Toolkit. Hier installiert das und dann machst du ja Rocker. Ne?
Das stimmt.
Ist ja auf einer anderen Ebene. Ja. Und ich glaube, also gerade im Frontend, da gibt es ja neben dieser JavaScript-Geschichte, da gibt es ja viele Baustellen, wo Architektur irgendwie, also Front, also Styling, CSS, SCSS, wie das strukturiert wird, kriegt man halt auch mal wieder mit, wenn man mit Leuten redet, die das machen, dass da auch ganz viel passiert, wie man das überhaupt strukturiert. Deswegen ist, glaube ich, so ein Framework sowieso eigentlich gar nicht möglich in diesem Teil Frontend, oder?
Ja, glaube ich auch. Also das würde dann auch auf die falsche Fährte führen. Ne? Das ist, glaube ich, nicht der richtige, langfristige, nachhaltige Ansatz. Wenn ich sage, ich mache jetzt was, das hat sowieso eine Lebensdauer von 6 Monaten, keine Microsite für irgendwas
zeitlich
begrenzt ist. Oder der erste Prototyp, schon der erste Prototyp, den ich für mein super erfolgreiches Startup, Startup baue, schon da mache ich mir vielleicht ein paar Gedanken, egal, wenn es eine erste Iteration ist, was auch immer, es gibt manchmal andere Ziele, dann denkt man nicht über sowas nach. Aber wenn ich zum Beispiel schon das erfolgreiche Ding gebaut habe und jetzt fangen die Architekturprobleme langsam an und jetzt habe ich die Chance, das anders zu machen, dann denke ich wahrscheinlich anders drüber nach. Und dann ist die Lösung nicht, den gleichen Prozess nochmal zu machen, den man vor einem Jahr gemacht hat und wieder ein neues Framework auszusuchen, sondern sich Gedanken darüber zu machen, wie man es langfristig modularisiert und wie man sich für die Zukunft Entscheidungsfreiheit bewahrt. Das ist vielleicht auch so eine Lehre, die ich oder wir gezogen haben aus vielen Jahren Architektur. Es gibt als Allerwichtigstes immer das Ziel bei einer Architektur, sie so zu bauen, dass man mittel- und langfristig seine Meinung an einzelnen Stellen ändern kann. Wir haben wahnsinnig viele Kunden, die sitzen auf uraltem Zeug und es gibt überhaupt keine Chance in der Welt, da jemals wieder wegzukommen. Ja. Das würde einen kompletten Rewrite bedeuten. Das würde nie irgendjemand bezahlen. Die Firma würde pleite gehen, wenn sie es probieren würde. Und das ist auf Dauer wirklich unglaublich frustrierend. Du fängst ewig lang an dem Zeug dran, holst die Externe rein, die fragen immer das Gleiche. Wieso macht ihr nicht das Standardzeug, was alle anderen auch machen? Ja, weil wir nicht können. Vor 10 Jahren war es noch nicht möglich.
Ja gut, aber das ist halt die Realität. Ne? Man kann halt nicht überall rein und
man kann es immer die Dinge kleiner machen. Das finde ich wieder einen tollen Satz von dem James Lewis, den habt ihr gerade erwähnt, einem der Microservice-Leute, der die Idee hat, der hat das schön griffig formuliert, build for replacement, not for reuse. Und wenn du von vornherein sozusagen so baust, dass nichts, was monolithisch ist, so groß wird, dass du es nicht in vertretbarer Zeit wegschmeißt und neu machen kannst, dann hast du sozusagen die Chance, das in Zukunft anders zu machen. Also wenn du sagst, meine einzelnen Teile, aus denen meine Gesamtarchitektur besteht, das sind alles einzeln deploybare Einheiten, die horchen auf Port 443 und die machen da JSON über HTTP und die horchen auf einem anderen Port und bieten eine Management-Schnittstelle und ich kann die außerdem per Kommandozeile starten und stoppen. Ne, so 12-Factor-Net-mäßig, kennt ihr das? 12-Factor-Net, nehmen wir es auch in die Shownotes mit auf, ist eine Liste von solchen Empfehlungen.
Okay.
Das kommt das ist von den Heroku-Leuten, ist auch eine sowas. So ähnlich wie Rooker, so eine Richtlinien-Website.
Okay. Ja, ja.
Wenn du solche Regeln hast, dann hast du auf einer anderen Ebene was festgelegt. Ne, das baue ich heute mit Ruby und morgen mit Node.js und übermorgen mit Clojure. Das interessiert kein Schwein, weil das all diese Regeln einhalten kann. Ja. Wenn ich sage, was immer du baust, das muss im WebSphere Application Server laufen. Und das muss Java Value Objects austauschen, habe ich eine ganz andere Art von Bindung an meine konkrete Infrastruktur und da komme ich so leicht nicht raus.
Ja, das stimmt. Wir hatten ja jetzt schon über diese verschiedenen Sachen gesprochen und du hattest am Anfang auch gesagt, ihr macht auch Webservices. Wie ist denn das so, dieses Leben in dem Hybriden? Also sowohl. Also
gibt es Hybride überhaupt? Also habt ihr Projekte, wo beides?
Ja, genau.
Das wo auch, die klassische Welt, also die klassische SOA-Welt auf die REST-Welt trifft?
In ganz vielen Beziehungen. Also es gibt das an allen möglichen Stellen. Das ist nur ein Beispiel. Also da gibt es das absolut. Da gibt es zum Beispiel die Variante, dass irgendwelche Webservice-Metadaten mit RESTful HTTP gemanagt werden. Also was relativ naheliegend ist. Ich weiß nicht, ob ihr UDDI kennt. Mhm.
Ja, ich habe meine Bachelorarbeit dazu.
Mein herzliches Beileid.
Und sogar Semantik.
Ja, super. Also UDDI, es gab einen uralten Artikel, 10 Jahre alt, wo ein Mensch namens Paul Prescott zeigt, wie man die 400 Seiten UDDI-Spec mit 3 Seiten HTTP umsetzen
kann. Ganz kurz, für das Service Discovery, wenn man das mal so überschreiben möchte, so ein Verzeichnis.
Genau,
ein
Registry von
auch Services. Ein Webservice natürlich, der dann halt ein Verzeichnis
genau
anderer Webservices
anbietet. Genau, das ist genau der Punkt. Also diese Registries waren am Anfang selber Webservices. Das heißt, um etwas da rauszuholen, muss ich ein Soap-XML-Dingen per HTTP-Post an den Endpoint schicken, um dann irgendeine Query zu machen, die mir was rausreicht. Und das ist so doof. Es ist so doof, ein Soap-Post zu machen, um etwas abzuholen, was ich mit einem HTTP-GET einfach abholen könnte. Das ist an vielen Stellen. Es gibt Manche Leute, die Webservice machen, kennen das. Du hängst an eine URL, an den HTTP-Endpoint, ich muss die Terminologie ändern, an den HTTP-Endpoint deines Soap-Services hängst du Fragezeichen WSDL oder /WSDL und bekommst dann die WSDL zurück. Ein sehr nützliches Feature, so eine Art Introspection. Ne?
Ja.
Geht aber nicht. Konnte die Webservice-Welt nicht tolerieren, weil das ist ja HTTP. Und Webservices müssen ja auch ohne HTTP gehen. Deswegen gibt es einen Standard, der heißt WS Metadata Exchange, der sagt, wohin du dein Soap-Post machen kannst, also dein Soap über HTTP posten kannst, damit du dann die Metadaten, damit du bloß nicht diese böse, so ein Quatsch. Und deswegen gibt es tatsächlich Produkte vor allem von Open-Source-Firmen, aber auch die anderen, wo du sozusagen einfach per HTTP eine Whistle abholen kannst mit einem HTTP-GET.
Also das revolutionär.
Aber die Frage ist trotzdem sehr berechtigt. Also wir haben ganz, man könnte sagen, das ist fast so ein bisschen unsere Firmenidee, zumindest im Moment gerade, dass wir haben viele Kunden, die ganz klassisches Unternehmensumfeld sind. Die Kunden hatten wir auch schon vor 15 Jahren, große Banken, Versicherungen, Telcos, wo wir so ein bisschen solche Dinge wie REST oder andere webbasierte oder aus dem Internet kommende Dinge reintragen und sagen, Leute, vielleicht solltet ihr mal drüber nachdenken, warum andere, keine Ahnung, bei Netflix oder bei Amazon oder bei Groupon oder wo auch immer Dinge anders machen. Und wir haben auch die andere Richtung, dass wir zu irgendwelchen Startups gehen oder bei uns typischerweise eher finanzierten, also nicht mehr ganz Startups, und dort dann erklären, warum es vielleicht so ein paar Architekturprinzipien sind, die nicht universell böse sind und wie man die daneben einsetzen kann. Das ist so ein bisschen die Masche, mit der wir unsere Leistung halt anpreisen. Und das ist, glaube ich, nicht nur eine Masche, sondern es funktioniert auch eigentlich in der Praxis.
Also nicht nur in der einen Welt verhaftet oder in der anderen, sondern die Mischung aus beiden und die Vorteile aus beiden Welten irgendwie zusammenbringen und dem anderen jeweils schmackhaft machen.
Genau, und da gibt es auch Leute bei uns, einen ganzen Haufen von Leuten, die wirklich zwischen diesen Welten hin und her rennen. Also die haben echte, man könnte sagen, manchmal leichte Identitätskrisen,
ja, das könnte
man sich erstmal vorstellen. Wieder gewöhnen muss. Und dann stellt man aber fest, dass die Probleme natürlich in keiner Weise die gleichen sind, es aber wirklich viele Abbildungen gibt, wo du sagen kannst, das ist doch gar nicht so anders, da können wir doch eine Analogie sehen, auch wenn ihr nicht ein paar Millionen User habt, sondern nur 5000, gibt es hier Dinge, die wir trotzdem ähnlich lösen sollten.
Ja, spannend. Sehr spannend.
Finde ich auch.
Kannst du noch mal kurz auf das...
Ich hier zwischendurch am Handy spielen?
Ja, komm denn da hin. Eine Sache würde mich noch interessieren, wir haben es im Grunde schon besprochen, also sowohl das Anbieten von REST-Schnittstellen und auch das Konsumieren quasi von REST-Schnittstellen, und das ist ja im Grunde das, was du mit Roker beschrieben hast, ne? Das ist ja die Konsumentenseite.
Ja, mit einem speziellen Client, mit dem Browser als Client. Mhm. Also da ist das schon drauf.
Aber justiert. Ach so, schließt das nicht das Konsumieren mit einem API-Client ein?
Also wir haben so eine Regel drin, das ist eine optionale sozusagen, der Server kann auch noch andere Formate für dieselben Ressourcen anbieten.
Ja.
Natürlich kann ein Client auch das HTML parsen, klar, aber bei Roker geht es tatsächlich vor allem um Browser-Anwendung.
Okay, also das würdet ihr jetzt nicht nehmen, wo du eben meintest, ihr würdet das gerne mal ausprobieren, dass
das ein Client... Das würde super dazu passen.
Okay, dann würdet ihr dann einfach das HTML von dem
aber,
da passen. Okay.
Aber es gibt andere Gründe, was weiß ich, vielleicht mache ich eine Anwendung, die irgendwelche Native APIs meines Devices nutzt und vielleicht komplett offline verfügbar sein muss und nur ab und zu mal mit dem Server spricht.
Ja.
Das wäre jetzt kein guter Roker-Kandidat.
Ja, okay.
Das passt dafür nicht. Und da würde ich dann sagen, gibt es selbstverständlich genügend Use Cases, wo ich einen Client habe, der kein Browser ist und trotzdem mit einem RESTful Service spricht. Vielleicht mit HTML, weil das zufällig gut passt. Vielleicht aber auch mit JSON oder XML oder was Binärem oder was Textbasiertem,
weiß ich. Gibt es ja genügend. Ja,
gibt genügend Beispiele, genau. Aber auch da, also der Browser als Beispiel ist immer eine gute Idee. Das war, was ich vorhin meinte. Ne? Ja. Je mehr mein Client von der Art der Vorgehensweise her einen Browser nähert, umso mehr gefällt er mir in der Regel.
Mhm.
Das ist die Standardaussage.
Okay. Ja, sonst noch irgendwelche Fragen?
Bin geflasht.
Ja.
Geflasht.
Magst du vielleicht noch so einen Ausblick geben, wo so deiner Meinung nach die Reisearchitektur, REST, Services hingeht?
Also vielleicht durch meine Rolle hier und dadurch, dass ich viel auf Konferenzen rumrenne, kriege ich wirklich aus mehreren Welten immer Sachen mit. Das finde ich wahnsinnig spannend. Also für mich persönlich finde ich das einfach sehr, sehr interessant und inspirierend, dass man auf Konferenzen geht, wo die Leute wirklich einen vollkommen anderen Hintergrund haben, ganz, ganz andere Dinge als absolut selbstverständlich voraussetzen, von denen die anderen noch nie irgendwas gehört haben.
Ja.
Die Bubbles halt.
Ne? Absolut. Ja, genau. Also das geht zur selben Zeit, aber auch über so Zeit versetzt, wo du das Gefühl hast, da sind Leute, die haben das letzte Mal vor 10 Jahren irgendwas Neues gesehen. Mhm. Und dann hast du andere, die haben offensichtlich nichts von dem gewusst, was vor 5 Jahren schon stand. Also wirklich, du kannst da nicht gut und böse identifizieren, gar nicht. Du hast Leute in total hippen, schicken Communities, die Sachen neu erfinden, die absolut selbstverständlich waren für andere und andersrum. Also das finde ich sehr interessant. Da hoffe ich, dass das stärker zusammenwächst. Also früher war das noch stärker getrennt. Ich habe das Gefühl, da gibt es gegenseitiges Befruchten. Hast du auf einmal Dinge, wo sich Sachen austauschen. Dinge, die sich miteinander austauschen, wo du eine Wechselwirkung hast und die Leute auf einmal Konzepte aus dem einen ins andere übernehmen. Siehst du zum Beispiel, wenn solche Dinge wie die hochskalierenden Themen, was ich NoSQL-Datenbanken oder
funktionale Programmierung ist doch auch so ein Thema, ne?
Genau, dass man wieder entdeckt. Genau, die kommen auf einmal dann aus alten Ideen, kommen in den neuen Sachen an, die neuen Ideen fließen zurück. Also da gibt es auf einmal mehr Austausch. Da würde ich mir noch mehr wünschen. Also das ist da einfach noch mehr. Ich glaube, aber das passiert. Ich glaube, das bewegt sich ganz klar in die Richtung. Ich finde das eine coole Zeit. Also ich war vor 5, 6, 7 Jahren war ich deutlich gelangweilter als heute. Im Moment finde ich es sehr spannend.
Okay. Und wenn man dich das nächste Mal irgendwie live reden hören möchte, hat man da irgendwo die Möglichkeit auf irgendeiner Konferenz?
Lass mich kurz überlegen. Ich glaube, das nächste ist die JAX, was für die Java-Leute ist. Ich weiß nicht, ob ihr viele Java-Leute unter euren Zuhörern habt.
Auch den einen oder anderen. Wir lassen.
Genau, da bin ich vertreten, sind auch diverse andere Kollegen unterwegs. Ansonsten, wir haben eine mittlerweile sehr gut organisierte Website. Da kann man in der Timeline gucken nach allen Vorträgen, die kommen, kann man sich filtern. Ganz viele Leute, die man von uns treffen kann.
Und vielleicht an der Stelle noch, ihr habt auch einen Podcast, ne?
Wir haben auch einen eigenen Podcast.
Genau, und der ist, also das ist kein Werbepodcast, also natürlich.
Da kommt der Name InnoQ drin.
Genau, aber ansonsten ist es ein sehr hörenswerter Podcast mit einem wirklich bemerkenswerten Transkript jeder Episode.
Schweinearbeit.
Das ist beeindruckend,
Vielen Dank an den Kollegen, der das macht. Das ist der Thorsten Kitzel, der hat wirklich einen harten Job.
Oh ja, das glaube ich. Ja, das ist auf jeden Fall auch, wenn man da mehr von euch hören möchte und verschiedene Technologien vorgestellt, ist auch eine bunte Mischung immer.
Ja,
genau. Ansonsten,
für den Plug.
Ja, vielen Dank, Stefan, war super.
Ja, hat viel Spaß gemacht mit euch. Danke für die Einladung.
Vielen Dank und danke, dass wir hier sein durften. Dann bis zum nächsten Mal.
Ne?
Genau. Tschüss.